Vitamin X Werbung.
So, mein Valentine ist dieses Jahr in Japan und mein Valentine ist dieses Jahr nicht rot, sondern grün. Unser Valentine dieses Jahr, AG1. Gib mir denn, wie ist bei dir? Wie lange trinkst du AG1 bereits? Und hast du es auch gerade in Japan dabei eigentlich?
Ja, das ist wirklich seit 5 Jahren, seit meinem ersten Valentinstag war das quasi meine erste große Liebe, AG1. Es war wirklich wundervoll und hier in Japan trinke ich es auch jedes Mal, wenn ich mir hier zu viel Sushi reinpfeife. Immer danach, um wunderschön diese B-Vitamine, Phenole, Pflanzenstoffe. Es gibt mir direkt wieder Schmetterlinge im Bauch. Es ist wirklich absolut traumhaft. Und was ist mit dir, Gabriel? Wie lange nimmst du das schon?
Ja, ich habe ja nicht wie du direkten Zugriff auf Jasminblüten, aber ich habe hier, danke für den Strauß, den du mir aus Japan geschickt hast, natürlich Jasminblüten stehen. Und passend dazu AG1 am Start. Ich muss sagen, gerade jetzt in dieser kalten Jahreszeit, in der wir sind, jetzt gerade ist hier auch alles wieder komplett verschneit, ne? Pünktlich White Valentine, könnte man sagen, pünktlich zum romantischen Valentinstag, alles komplett zugeschneit. Und deswegen brösel ich mir von oben, um so ein bisschen gegen den Schnee für mein Immunsystem was zu tun, das grüne Pulver rein. Das klingt ein bisschen wie eine Line von einem Rapper, aber ich hack's auch nicht klein mit der Kreditkarte, sondern ich rühre es mit dem Löffel um. Ich kann es nachher vielleicht mal zeigen. Vielleicht nehme ich euch am Ende von der Folge kurz mit hoch und zeige euch mal, wie ich mir das reinkipp. Das ist wirklich ein geiles Zeug. Ich bin, glaube ich, der Einzige im Büro auch, der gerade nicht erkältet ist. Und deswegen absolute Empfehlung von mir, nicht nur wenn man in Japan ist, auch hier in Deutschland zur kalten Jahreszeit. Und du, Salim? Dein Anwendungsgebiet in Japan, hast du irgendwie eine spezielle Vorgehensweise oder trinkst du es genau wie in Deutschland morgens auf nüchternen Magen?
Nein, das Geile ist, hier gibt's viel Grüntee, hier ist einfach alles gesund. Alles, was wir in Europa mit Biohacking versuchen, im Prinzip versuchen wir die ganze Zeit nur Japaner zu kopieren. Und ich liebe es hier besonders, das mit Grüntee zu mixen. Kann man einfach in jeden 7-Eleven gehen, der 24 Stunden offen hat. Kann man einfach direkt Grüntee nehmen, der hier generell alles ist ungezuckert. Und das gibt AG1 nochmal diesen schönen Kick, gemixt mit Thein. Und diese Routine, Grüntee kombiniert mit AG1, ist auf jeden Fall etwas, was ich jetzt in meinem täglichen Alltag auch in Europa integrieren werde. So hat man schön tolle Energie für den Start in den Tag. Nährstoffbatterien sind dann auch wieder helfen dabei, aufgefüllt zu werden. Die B-Vitamine helfen mir dabei für meine geistige Fitness. Zink und Magnesium vor allem für gesunde Haar- und Nagelgesundheit. Und deswegen liebe ich es umso mehr, vor allem wenn ich hier unterwegs bin. Gibt es jetzt einen ganz bestimmten Valentine-Deal. Und zwar habe ich 10 Travel Packs dabei, die mir hoffentlich für die ganze Reise über ausreichen. Und du?
Wichtig, 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 wichtig für alle Singles zu Hause, ne, die gerade auch da sind und keinen Valentine haben, die sagen, ey, ich würde mir auch gerne so einen kleinen grünen Valentin schnappen, den ich mir aufs Kopfkissen legen kann. Guck mal hier, euer Kopfkissen, da müsst ihr nicht mehr allein schlafen, wenn das linke Kissen frei ist. Da legt ihr euch diesen grünen Valentine da drauf. Und dieses ganz besondere Angebot mit den 10 statt 5 Travel Packs und Jahresvorrat Vitamin D3 und K2, also quasi dieses Sun Welcome Kit, nenne ich das mal, im Wert von 86 € gratis, die man nochmal on top kriegt, gibt es nur bis zum 28.02. Ja? Haben wir ein Schaltjahr eigentlich dieses Jahr? Doch, oder? Ist wirklich perfekt zum Verschenken. Schaltjahr hin oder her, könnt ihr euch einfach merken, bis Ende Februar das perfekte Geschenk. Entweder, wenn ihr vielleicht beim nächsten Jahr nicht mehr Single sein wollt, sondern damit euren Valentine quasi überraschen wollt, euren zukünftigen Valentine, oder wenn ihr alleine seid, fürs Kopfkissen genau der richtige Begleiter, AG1. Und das Ganze findet ihr bei dem Link hier in den Shownotes auf drinkag1.com/vitaminx. Hier unten ist der Link, wenn ihr auf YouTube seid, wenn ihr nicht auf YouTube seid, auf Spotify, Apple, Deezer, Amazon und so weiter, die ganzen Podcast-Plattformen. Wir sind ja irgendwie auf 16 Plattformen unterwegs. Keine Vertragslaufzeit, 30 Tage Geld-Zurück-Garantie, keine Versandkosten und die einzelnen Details zu den gesundheitlichen Vorteilen findet ihr genau wie das Angebot hier unten in den Link in den Shownotes drinkag1.com/vitaminx. Und jetzt viel Spaß bei eurem Valentinsdate. Ciao, ciao.
Schön trinken, Lecker.
Vitamin X Werbung Ende.
It's time to turn your daydream into your dream job. Wix gives you the power to turn your passion into a moneymaker with a website that fits your unique vision and drives you towards your goals. Let your ideas flow with AI tools that guide you, but give you full control and flexibility. Manage your business from one dashboard and keep it growing with built-in marketing features. Get everything you need to turn your part-time passion into a full-time business. Go to Wix.com.
O partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Und damit hallo und herzlich willkommen, Luigi Pantisano bei hallo. Vitamin X und der Gebrenn eures Vertrauens, Salim Samatu. Ey, ich bin an seinem Wahlplakat die ganze Zeit vorbeigelaufen, da steht einfach Luigi Pantisano. Und das Witzige ist ja, Italiener, ja, Partisan ist ja, also Partigiano aus dem Bella Ciao-Lied bedeutet ja Partisano, du heißt Partisano und bist bei der Linken, also viel mehr geht ja gar nicht.
Ja, lustigerweise ist es so, dass irgendwelche Konservativen sich über mich aufregen, ich bin ja Stadtrat im Gemeinderat und Politik mache, dann verhaspeln die sich immer und dann sprechen die meinen Namen immer aus als Partisano und nicht Partisano. Das heißt, es passiert mir sehr oft, alle lachen. Ich finde es gut, sage ich, politisch passt Partisano besser.
Ja, genau. Partisano, Partisano, Partigiano heißt Partisan und Partigiano ist wahrscheinlich Parmigiano. Ich habe keine Ahnung. Weißt du selber nicht, ne?
Ich weiß auch nicht, wo der Name herkommt, genau, aber klingt gut auf jeden Fall.
Du bist Landesliste Platz 2 und hier Direktkandidat für Stuttgart.
Ja.
Und so wie die Umfragen gerade aussehen, höchstwahrscheinlich, Klopf auf Holz, wirst du am Sonntag
Bundestag einziehen. Unbedingt, ich bin sehr abergläubisch als Italiener. Genau, sieht fast so aus, dass ich ab nächster Woche nach Berlin muss. Ich habe schon den ersten Termin am Dienstag nächste Woche. Wenn wir reinkommen am Sonntag, muss ich in den Bundestag. Dann kriege ich schon eine Tüte vom Bundestagsverwaltung schon überhändigt mit Laptop, Handy und Bahncard 100 Netzkarte, die Black Mamba oder wie die heißt.
Warte mal, das heißt, du kriegst am Dienstag, wenn du am Sonntag jetzt den Bundestag einziehst, kriegst du eine Tüte. Was ist da drin?
Also es hieß ein Laptop direkt mit meiner Mailadresse, damit ich auch sofort Mails beantworten kann. Ein Handy, wenn ich das richtig verstanden habe. Und worauf ich mich freue, ist die Bahncard 100 erste Klasse Netz. Die, ich glaube, früher hieß sie Black Mamba. Genau, die bekomme ich, das heißt, auf dem Rückweg von Berlin nach Stuttgart, dann danach kann ich einfach einsteigen.
Das ist krass. Das
Oh, Glückwunsch! Bist du so ein Masochist, dass du dich darauf
ja,
freust?
Ja, wirklich, wirklich. Einfach mal in die Bahn einsteigen, mir den Platz aussuchen. Wieso die ganzen Business-Leute, die sonst immer einsteigen in die erste Klasse, mache ich das jetzt auch als Kennex, mich da reinzusetzen. Und alle gucken, denken sich, was macht der eigentlich hier in diesem Zug in der ersten Klasse? Darauf freue ich mich. Ich frage mich schon, wer der Erste ist, der kommt und sagt, ob ich hier richtig sitze.
Nee, der Kontrolleur wird dich erstmal rauswerfen,
ja, aber
präventiv aus Reflex.
Wahrscheinlich, genau. Deswegen freue ich mich da drauf.
Ja, vor allem würde ich auch die Termine niemals planen, wenn du mit der Bahn anreist. Also die musst du immer einen Tag oder zwei Tage im Voraus planen, weil diese Verspätung ist nicht ohne. Also wirklich, da kommen harte Zeiten auf dich zu.
Ich bin gespannt.
Aber das heißt, du kriegst von denen neben der Bahncard 100 wahrscheinlich ein verschlüsseltes Handy, verschlüsselten Rechner und so weiter?
Genau, wahrscheinlich, aber mehr weiß ich auch nicht.
Also so ist auch gut, ich habe gesehen, wie schwer du dich gerade mit Google Meets getan hast. Vielleicht besser, wenn du mal einen IT-Support kriegst.
Ja,
auf Bundestag.
Aber was hast denn du vorher gemacht? Wie bist denn du dazu gekommen, in die Politik einzusteigen? Was hast
wollen
du vorher
ganz,
gemacht?
Wollen wir ganz vorne anfangen? Okay, wer ist Luigi Pantisano, a.k.a. Partisano?
Ja, ich bin 45 Jahre alt, ich bin verheiratet, ich habe zwei Kinder und meine Eltern sind in den 60er Jahren aus Italien, aus Kalabrien nach Waiblingen gezogen. Ich komme hier ums Eck praktisch, bin da geboren, groß geworden.
Mafia-Aussteiger quasi, ne?
Genau, ich bin der vierte Sohn von meinen Eltern. Die haben so oft versucht, Kinder zu bekommen, bis sie ein Mädchen bekommen. Bei mir haben sie es dann aufgegeben, ein fünftes haben sie nicht mehr versucht. Das sind alles Jungs, genau, und ich bin da groß geworden, ehrlich gesagt, in relativ schwierigen Verhältnissen. Meine Eltern, wie viele andere auch, Tag und Nacht gearbeitet. Meine Mutter hat, das ist für mich ein eindrückliches Erlebnis gewesen, abends nach der Arbeit in der Fabrik noch bei Menschen geputzt zu Hause, als Hausfrau, sag mal. Und vor allem in einer Familie, wo ein Klassenkamerad von mir war. Und der hat mir immer am Tag danach reingedrückt, dass meine Mutter ihm das Bett gerichtet hat und die Klos geputzt hat bei ihm zu Hause. Und so bin ich groß geworden. Ich bin auf eine Hauptschule gekommen, wie so viele andere auch. Habe auch einen Hauptschulabschluss und bin stolz auf meine Hauptschulerfahrung und meinen Ursprung. Und habe mich dann durchs Bildungssystem durchgekämpft, habe eine Bauzeichenausbildung gemacht. Ich wollte immer Architekt werden, Fachhochschulreife. Und dann habe ich Architektur studiert, dann Stadtplanung studiert an der Uni. Ich habe 8,5 Jahre studiert. Ich habe das dann komplett genossen und bin Architekt und Stadtplaner. Und habe aber während meiner Zeit als, als Student, schon als Jugendlicher eigentlich angefangen, mich politisch zu engagieren. Ich habe das erste Mal eine Straßenkreuzung blockiert mit 16 oder 17 vor der Polizeidienststelle in Weibingen und Flyer verteilt an Autos für kostenlosen Nahverkehr, weil ich da schon eine andere Mobilität wollte. So fing das bei mir an.
Schon Rückfragen an der Stelle, Salim?
Krass, heißt, du warst quasi wie so ein produktiver Straßenkleber. So hast du quasi damit begonnen.
Ja, genau. Wahrscheinlich wäre ich da gelandet, wenn es damals schon die Straßenkleber gegeben hätte. Genau, wir sind noch auf der Rems gesegelt. Wir haben mal so ein Boot gemacht und dann so ein Segel dran gehisst und gesagt, hey, man kann sich auch anders fortbewegen wie mit dem Auto. Es geht auch mit dem Schiff. War ein bisschen gewagt, weil auf der Rems komme ich nicht nach Stuttgart über den Neckar. Aber da habe ich dann schon mich so eingebracht und Ärger gemacht in der Stadt. Und eben aber auch schon immer gegen rechts mich engagiert. Ich kann mich erinnern, dass ich das erste Mal eine Demo gemacht habe gegen so einen Republikaner-Infostand. Ich glaube, heute weiß gar nicht mehr, wer das ist, aber die Republikaner waren sowas wie die AfD auch schon schlimm, aber nicht ganz so schlimm.
In Deutschland die Republikaner meinst du, ne? Also nicht die amerikanischen.
Nein, die deutschen Republikaner, genau. Und da, die waren auch damals schon hier stark, in Baden-Württemberg auch.
Was, vor oder während NPD?
Während NPD. Da gab es die NPD auch schon, genau, aber die Republikaner waren stärker, die haben es oft bürgerlich gemacht, aber waren auch schon sehr gefährlich. Genau, und da habe ich dann Demos organisiert und da habe deren Infostände gestört und so, genau.
Aber warst du da schon bei der Linken oder war das ehrenamtlich oder so privat?
Nee, das war ehrenamtlich, das war gemischt. Also ich war ehrenamtlich ganz viel aktiv mit vielen anderen Jugendlichen zusammen, habe mich da eingebracht für so Themen, die mir wichtig waren und war aber da auch schon relativ früh dann in der PDS aktiv damals, die Vorvorvorgängerpartei der Linken und habe mich da schon in linken Kreisen dann bewegt und habe da als 16-, 17-Jähriger mich angelegt mit den Konservativen.
Aber damals in linken Kreisen, jetzt mit linken Kreisen, ihr habt ja die Aktion Silberlocke, deine Locken, wir haben ungefähr eine ähnliche Frisur, wenn man es jetzt gerade nicht sieht, deine Locken sind noch nicht silber. Wer ist der geilste, Bartsch, Gysi oder Ramelow von den dreien, wenn du dich festlegen müsstest?
Ja, auf jeden Fall Gysi.
Gysi, Sexgott, ne?
Ja. Ja, ist schon. Aber keiner von denen hat irgendwelche Locken. Also das, die, wie auf diese Idee kam mit den Locken, das muss man mir erklären, wenn ich ihn sehe am Dienstag und dann frage ich nach.
Okay, und bundespolitisch Ambitionen, also was willst du umsetzen auf Bundesebene? Hast du irgendwas, wo du sagst, deswegen will ich im Bundestag? Oder willst du vor allem im Bundestag, um Stuttgart zu vertreten? Oder ist es so eine Mischung aus beidem?
Ist eine Mischung aus beiden. Ich will schon nach Stuttgart, nach Berlin, um Stuttgart zu vertreten. Ganz klassisch, Wahlkreisarbeit machen, hier vor Ort sein auch, viel präsent sein. Genau, und dann habe ich zwei Themen. Das eine ist Verkehr, ich habe es angedeutet, das ist so ein Thema, was mir sehr wichtig ist.
Nur noch mit Gummi ab 2026, oder wie?
Wie meinst du nochmal?
Verkehr nur noch mit Gummi, alles gut.
Richtig, genau, zu Fuß, nur noch zu Fuß. Daimler soll nur noch Turnschuhe produzieren. Und das Zweite ist natürlich mein Kampf gegen rechts. Ich will der AfD entgegenstehen.
Wie mein dummen Kondomwitz mit Daimler soll nur noch Gummi produzieren, Alter. Mach's mit.
Nee, sorry. Mit den Nazis entgegenstellen im Parlament, gerade wenn die so stark werden, ist so mein großer Reiz, da zu sein. Und sowohl den Merzen wie den Höckes, die im Bundestag sitzen werden, entgegenstehen.
Das heißt, du bist beigetreten, da war Sarah Wagenknecht noch da, ne? Das heißt, jetzt ist Sarah Wagenknecht nicht mehr bei euch, ne? Jetzt ist sie was Eigenes. Also wie wird sie von euch als Linken so wahrgenommen? Ist sie jetzt wie so eine Verräterin oder ist sie, oder warum hat sie sich überhaupt abgespalten? Was war das, was sie gesagt hat, wo die Linke sich quasi von denen abgespalten haben? Das habe ich bis heute nicht gerafft. Kannst du das den Zuhörern so ein bisschen erklären?
Also sie hat sich irgendwann verirrt auf ihrem Weg die letzten 20 Jahre und in der Politik, weil sie irgendwie links, ganz weit links angefangen hat und irgendwie ganz weit rechts rausgekommen ist. Und das war schon innerhalb der Partei ein Riesenproblem, weil sie permanent irgendwie was anderes vertreten hat, wie das, was die Linke eigentlich im Programm stehen hat und wofür viele standen. Das heißt, sie hat ja schon relativ früh, jetzt vor 8 Jahren, 9 Jahren angefangen damit zu sagen, die Linke macht eine scheiß Migrationspolitik. Wir müssen irgendwie sagen, Migration begrenzen, Grenzen zu. Wer Gastrecht missbraucht, hat Gastrecht verwirkt. Und solche Sprüche kamen von ihr die ganze Zeit. Und es stand halt in Konflikt mit den Positionen der Linken.
Was steht bei der Linken? Es ist eigentlich unendlich. Ne? Bei Linke ist jeder ist willkommen im Prinzip. Und Bürger, wenn ich das falsch gelesen habe im Programm, bitte sofort korrigieren. Wie ist Migration, wie ist die Position da der Linken?
Ne, wir haben keine restriktive Haltung wie viele andere auch. Die sagen, wir dürfen nur noch die nehmen, die wir brauchen oder die wir wollen. Das sind ja so die Sprüche, die da kommen, sondern wir nehmen jeden Menschen, wie er ist. Wenn er flieht, dann hat er ein Recht zu fliehen. Dann müssen wir die Menschen hier unterstützen und helfen. Das können wir auch machen, weil wir ein super reiches Land sind und zumindest zudem auch noch mitverantwortlich sind für viele Kriege und für viele Probleme in vielen anderen Ländern. Deswegen kommen die Menschen auch zu uns. Und wir sind offen gegenüber allen, die hier sind, ohne sie einzuteilen, ob sie jetzt ein Dreitagebart haben, schwarze Locken haben oder eben blond sind. Und,
straffällig.
Straffällig, genau. Wir haben Strafgesetze. Wenn jemand eine Straftat begeht, gibt es Gefängnis, soll er rein, bleiben sie dort. Wenn sie ihre Strafe abverbüßt haben, können sie hier weiterleben. Dieses doppelt und dreifach bestrafen mit Leuten irgendwo hinabschieben, wo sie wahrscheinlich selbst noch nie gelebt haben in ihrem Leben, finden wir falsch, lehnen wir ab. Da haben wir eine ganz andere Haltung wie alle anderen Parteien. Und die Sarah Wagenknecht ist eher eigentlich bei der AfD und bei anderen in der Position. Deswegen ist gut, dass sie gegangen ist. Sehen wir auch, seit sie am 1. Oktober 2023 gegangen ist, strömen die Mitglieder nur so zu uns rein. Und wir haben jetzt mittlerweile fast doppelt so viele Mitglieder, wie als sie noch da war. Und es war eine richtige Entscheidung, dass sie gegangen ist. Ich bin Gott froh, dass sie weg ist und dass sie gerade die Probleme und alle Problemleute mitgenommen hat in ihr komisches BSW.
Ja, aber jetzt eine Gemeinsamkeit, glaube ich, Salim. Ich glaube, wo wir schon mal in einer anderen Folge drüber gesprochen haben, AfD, BSW haben ja diese Gemeinsamkeit des, wir wollen keinen Krieg. Und da ist ja eine Überschneidung noch nach wie vor zwischen BSW, AfD und der Linken eigentlich. Ihr sagt ja auch, ne? Also wenn ich es richtig verstehe, keine militärischen Außeneinsätze von Deutschland, oder?
Das sagen wir auch, das ist richtig. Also wir sagen, dass Konflikte gelöst werden müssen mit Diplomatie und eben nicht mit Waffen. Und Waffen immer zum Einsatz kommen, das heißt, umso mehr Waffen in Umlauf sind, umso mehr Rüstungsgüter in Umlauf sind. Wir lehnen jegliche Exporte von Waffen ab. Wir sagen, dass wir eigentlich die ganze Rüstungsindustrie zerschlagen wollen. Wir brauchen keine Rüstung. Deutschland ist einer der größten Rüstungsexporteure der Welt, mitverantwortlich an vielen, vielen Kriegen in der Welt. Israels Angriff in Gaza und die Zerstörung nahezu ganzen Palästinensergebiete, sei es jetzt eben auch in der Ukraine, in Russland und an vielen anderen Orten. Deswegen lehnen wir das ab. Aber gleichzeitig sagen wir, dass wir nicht an der Seite jetzt eines der Aggressoren stehen oder eines Staates stehen, sondern wir stehen als Linke an der Seite der Menschen, an der Seite der Arbeiterinnenklasse, all derjenigen, die arbeiten gehen jeden Tag, egal wo auf der Welt. Und das sind auch meistens die Leidtragenden von Kriegen. Und das ist unsere Seite, auf die wir uns stellen und nicht auf der Seite irgendeines Landes und sagen, die einen oder die anderen müssen gewinnen, sondern wir wollen Frieden, wir wollen, dass die Menschen nicht mehr sterben. Und da unterscheiden wir uns wiederum auch von BSW oder von AfD, die schon in ihrer Haltung sich hinstellen und sagen, ja, Putin musste sich ja irgendwie verteidigen. Die drehen so ein bisschen die Geschichte um, wer jetzt verantwortlich ist für das, was da passiert ist. Das sehen wir so nicht. Ganz klar hat Russland die Ukraine überfallen, macht da einen brutalen Krieg, bringt da viele Menschen um, völlig sinnlos und irrsinnig. Aber wir müssen diesen Krieg trotzdem stoppen und den stoppen wir nicht mit mehr Waffen.
Das heißt, ich weiß nicht, Salim, du bist in Texas gerade, ne?
Ja, ich bin in Texas, jawohl.
Genau, Salim ist gerade in Texas.
Wo bist du da in Texas?
Ich glaube, er chillt gerade
mit Donald im
Jacuzzi. In Austin, ey cool, ich habe da einen ehemaligen Mitkommilitonen. Ich war in Houston mal.
Ja, in Houston bin ich gelandet.
Ja, in Houston habe ich die Ölluft eingeatmet, ein paar Tage lang, genau. Und habe gemerkt, warum die Amis alle im Auto durch die Gegend fahren, weil du die Luft da nicht einatmen kannst. Und niemand läuft auf den Straßen, alle bewegen sich mit dem Auto fort, weil es brutal ist dort, was du da einatmest an Ölluft.
Krass, Alter.
Liebs, das ist wirklich krass hier. Das ist wirklich ganz andere Welt.
Wie geht denn das?
Nee, ich bin hier am Auftreten. Hier sind so ganz viele Comedians, auch die ich kenne. Und dann treten wir hier zusammen auf. Es ist voll die Comedy-Hauptstadt. Heute waren wir bei Joe Rogan in seinem Comedy-Club, hatten da so eine Mix-Show. Es war richtig geil. Also da aufzutreten ist ganz andere Welt hier. Wirklich, es ist komplett krass. Also diesen Patriotismus, der ja bei uns komplett fehlt, siehst du hier überall. Siehst du Amerika-Flaggen, Texas-Flaggen, überall hier siehst du, wie die Leute hier, vor allem hier, ich bin ja im reddesten State, den es gibt, siehst du überall die von den Leuten, die du da bekämpft hast in den 80ern. Hier sind alles nur Republikaner. Also es ist wirklich so krass, das zu sehen. Und die feiern auch den, also hier hättest du alle Hände voll zu tun. Und
aber die feiern den Trump. Hast du keine Angst, dass die dich deportieren wollen jetzt irgendwie, wenn die dich da sehen?
Nein, das ist gar, nee, ich habe voll den einfachen Trick. Also die jagen hier die Illegalen und ich muss einfach so aussehen, als wäre ich ein Amerikaner. Also tue ich die ganze Zeit so, als hätte ich eine Überdosis von Fentanyl. Stimmt. Auf den Boden legen. Und dann wissen die, ah, okay, das ist keiner von den Migranten, weil die Migranten mit mir arbeiten. Der ist nur ein ganz guter, integrierter Amerikaner. Das ist wirklich geil hier. Das ist eine gute Taktik. Und die feiern. Ey, und das ist auch so geil jetzt, wie die hier das feiern. Also hier ist ganz andere Nachrichten und so, wenn man hier halt Fox News und so sieht, dass jetzt einfach von 360 Grad der Trump jetzt ein Diss-Battle mit dem Zelensky beginnt. Ja. Also ich weiß nicht, ob du das heute mitbekommen hast. Innerhalb von 24 Stunden wollte er jetzt den Krieg beenden, hat sich ja quasi getroffen da schon mit der russischen Seite in Riad und bezeichnet jetzt den Zelensky als Diktator und als unerfolgreichen Comedian, weil der Wahlen verboten hat. Also der Zelensky hätte ja letztes Jahr Wahlen abhalten müssen, aber die hat er verboten wegen dem Notstand.
Alles klar, Gesetz. Geht ja nicht.
Genau, und dann hat er gesagt, hey, we in America, we also had elections during the Civil War, during all wars, you need to have elections, else you're a dictator. Und jetzt disst er den einfach auf der vollen Bühne und sagt, dass der ein Diktator ist und sagt ihm, der bekommt keinen Cent mehr von Waffen. Und das ist richtig geil, der will einfach nur den Krieg hier beenden. Und hier in Texas vor allem, für die ist das der absolute Messias, der absolute Held, Gandhi. Und die so, man, if Trump gonna stop their war, he needs the Nobel Prize in Peace and in Science. So, die wollen dem auch den Physik-Nobelpreis geben, einfach weil einer nicht ausreicht. Das ist wirklich ganz andere Welt hier. Und die können das, was hier gerade voll steil geht in Deutschland, also man kriegt hier viele Sachen nicht mit, aber gestern haben wir hier von 60 Minutes, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, hast du bei 60 Minutes das gesehen, hier, da war so eine Doku, der J.D. Vance hat ja so eine Rede gehalten bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Hast du die gesehen?
Das habe ich gesehen, ich habe mitbekommen, diese drei Staatsanwälte, die Deutschen meinst du, die da sitzen.
Genau, hast du das gesehen? Bitte sag, genau. Kannst du ganz kurz den Zuschauern erklären, was das ist und dann deine Meinung dazu?
Naja, die berichten darüber, dass in Deutschland, wenn jemand sich in den sozialen Medien äußert und andere beleidigt und bedroht, dass die Strafgesetze auch greifen und dass die Leute zu Hause besuchen, wenn die angezeigt werden und denen die Handys abnehmen und die verfolgt werden strafrechtlich. Und die Amis flippen jetzt da gerade alle aus, weil die sagen, das geht doch gar nicht, hier freie Meinungsäußerung. Aber freie Meinungsäußerung ist halt nicht beleidigen und Leute zu bedrohen. Und ehrlich gesagt finde ich das richtig, was die Staatsanwälte machen, weil ich selber seit 2015 Morddrohungen bekomme. Die veröffentlichen meine Adresse, die verfolgen mich in allen.
Die Adresse wird gerade hier unten eingeblendet übrigens, Leute, falls ihr euch fragt, wo er wohnt, hier unten steht.
Ja, genau. Und das kann ich nachvollziehen. Ich finde es richtig, dass das gemacht wird und nicht passieren darf. Genau, und die Amis sind schockiert. Natürlich, klar, mit dem Obercomedian Trump als Staatspräsidenten, der eigentlich alles und jeden beleidigt, sind natürlich entsetzt darüber, dass das ja nicht sein kann, dass man Menschen beleidigt und dafür auch noch verfolgt wird, strafrechtlich. Also eine undenkbare Sache für die Amis. Und somit sehen die Staatsanwälte als Satire-Show, glaube ich, und flippen alle aus.
Ja, das mit den Morddrohungen und Bedrohung ist ja eine Sache, aber das, was ja diese drei Staatsanwälte, wo die sich da ja den Arsch abgelacht haben, das Schlimme war ja bei den Memes, dass wenn jemand Memes teilt, also wenn jemand quasi ein Meme postet, was irgendwie einen rassistischen Witz oder so enthält und man das teilt, dass das dann auch als Straftat gilt, weil das rassistisch, allgemein verheerend rassistisch ist und Rassismus an sich gilt als Generalbeleidigung, dass die dann quasi auch wegen Memes die Leute jagen. Aber was mich schockiert ist, dass du Morddrohungen bekommen hast. Ja. War das noch zu deiner Straßenkleberzeit? Oder was ist da passiert?
Nee, ich mache ganz viele Projekte gegen Rechtsextremismus, Bildungsprojekte seit.
Aber du hast nie an der Straße geklebt, oder?
Nee, ich habe nie an der Straße geklebt. Habe ich nicht gemacht. Ich habe mich nur hingesetzt, kurz Pause gemacht und dann direkt Flyer an Autos verteilt und die nicht blockiert. Da war ich dann zu jung und hatte zu viel Schiss, um sowas zu machen. Ich wäre auch, glaube ich, nicht auf die Idee gekommen. Genau. Ich habe ganz viele Bildungsprojekte gemacht. Vor 20 Jahren eine Aktionswoche gegründet im Rems-Murr-Kreis in Meibingen. Das ist immer so ein Hotspot rechtsextremer Umtriebe. Da wurde der Kuckucksklan gegründet, zweimal in Deutschland.
In Weibling wurde der Kuckucksklan gegründet?
Also im Rems-Murr-Kreis. Im Weiler und an anderen Orten so. Im Welzheimer Wald, genau. Da gab es Kuckucksklan-Treffen.
Einfach Krankenhäuser, die ganzen Laken geklaut,
ganz,
oder?
Ganz verrückt, genau. Und dort habe ich, das findet jetzt seit 20 Jahren statt, so eine Jugendkulturwoche für Vielfalt gegen Rassismus gegründet. Da machen wir Bildungsprojekte mit Schülerinnen und Schülern. In Stuttgart habe ich das jetzt vor 10 Jahren mitgegründet und initiiert und bin aktiv gegen Rechtsextremismus auf verschiedenen Ebenen. Aber seit ich im Gemeinderat bin in Stuttgart und mich öffentlich äußere gegenüber Rechten und Nazis, sind die aufmerksam auf mich geworden, können mich nicht leiden und entsprechend bedrohen die mich seit Jahren und haben schon ganz genaue Pläne mir geschickt, wie sie mich gerne umbringen wollen, in welchen Varianten, in welchen Formen und wo auch, genau. Und genau, und damit lebe ich jetzt halt.
Kalabrische Rezepte geschickt, was sie mit 8,
9 Jahren, genau.
Familientradition.
Seit 8, 9 Jahren.
Parmigiano.
Genau, die Polizei, apropos, die Polizei versucht es zu verfolgen, sagt sie zumindest. Die ersten Jahre hat sie das nicht machen wollen. Irgendwann haben sie es dann gemacht, aber da ist nie was bei rausgekommen oder rumgekommen. Somit finde ich eher das Lustige an diesen drei Staatsanwälten, die dargestellt werden, so als würden die das wirklich verfolgen, aber reell macht die Polizei, Polizeibehörden, Staatsanwaltschaften relativ wenig bis gar nichts bei so Beleidigungen und Bedrohungen, die im Netz stattfinden.
Das ist eigentlich. Na doch, bei Habeck, Alter, bei Habeck sieht es ja aus wie so ein persönliches SA-Kommando, Alter. Bei Habeck rennen die doch immer rum. Habeck,
ja, aber genau, kommt drauf an, wer beleidigt wird und wer getroffen ist. Genau, aber bei mir hieß es immer so, naja, du provozierst die auch. Das kam so ein bisschen als Kommentar ab und zu von der Polizei, so, deswegen muss ich schon ein bisschen aufpassen, was ich selber sage, weil ich provoziere die ja. Dass die mich bedrohen.
Ah, dann bist du sozusagen so selber schuldmäßig.
Selber schuldmäßig, genau. Oder ein paar andere, die sagen so, ja, der, ich mache das öffentlich, weil ich gerne Publicity haben will. Genau, gibt es auch verschiedene Varianten. Jetzt bin ich gespannt, wenn ich im Bundestag komme und noch mehr Aufmerksamkeit bekomme, wie die reagieren, was daraus passiert aus diesen Drohungen, ob es nochmal zunimmt.
Ich habe tatsächlich eben eine kleine Umfrage gemacht, und dann kommen schon die ersten Fragen aus der Community. Ich würde mal eine zwischenstreuen und dann gehen wir wieder zurück zur Außen- und Sicherheitspolitik. Steuern. Was macht die Linke in Sachen Steuern, beziehungsweise vielleicht auch mal deine persönliche Meinung, wenn du aller Voraussicht nach, wir gehen mal davon aus, dass du im Bundestag sitzt ab Montag in 4 Tagen. Wie gehst du mit Steuern um? Weil das ist ja immer ein großer Kritikpunkt von Leuten, sag ich mal, die links sind, aber auch irgendwie Angst haben, dass es wirtschaftlich in eine falsche Richtung geht. Was entgegnest du denen?
Also wir sagen, dass alle diejenigen, die 7.000 Euro brutto im Monat verdienen, mehr Geld haben werden am Ende des Monats. Das heißt, es sind
bis 7.000.
Bis 7.000 Euro brutto bekommt man mehr, hat man eine größere Entlastung, größere Freibeträge, weniger Steuern. Aber über 7.000 Euro beim Einkommen müssen die Menschen mehr bezahlen. Es sind nicht so viele in unserer Gesellschaft. Ich glaube, 10% oder sowas verdienen mehr wie diese.
Die Reichen.
Ja, jetzt über 7.000 Euro weiß ich nicht, ob man da reich ist, aber man verdient schon sehr gut. Und über 7.000 Euro soll belastet werden. Aber was wir vor allem sagen, die Reichen zu besteuern, indem wir eine Vermögenssteuer einrichten. Das heißt, alle diejenigen, die Millionen auf dem Konto haben oder eben Besitztümer haben, keine Ahnung, eine Villa irgendwo stehen haben, die über 1 Million wert ist, die wollen wir besteuern. Wir sagen, ab der 2. Million, 1 Million bleibt frei. Das heißt, wenn ich eine Wohnung habe, die 1 Million wert ist oder sowas, die wird noch nicht besteuert, aber ab der 2. Million 1% im Jahr, das sind 10.000 Euro, bis 50 Millionen 5%, das steigert sich dann so. Und dann bei Milliardären so, dass die ein Drittel ihrer Milliarden praktisch über 10 Jahre, glaube ich, verlieren sollen. Das heißt, wir wollen da das Geld holen, das wir brauchen für alle anderen Dinge, die wir finanzieren wollen. Schulen, Straßen, öffentlicher Nahverkehr, alles ist, was notwendig ist. Und das Geld wollen wir uns bei den Reichen holen.
Okay.
Ihr wollt quasi die Milliardäre abschieben, das wollt ihr.
Ja, abschaffen, ganz abschaffen.
Sie sind alle im ersten Flug nach Afghanistan sitzen.
Ich meine, sobald du das verkündest, sind die mit ihrem Privatjet alle in der Schweiz, Mann. Nee, Sekunden wohnen die neben der Weidel.
Ja, sobald der Musk den Flug geschafft hat Richtung Mars, dann schicken wir die zum Mars alle.
Aber das heißt, warte mal ganz kurz, das heißt, ihr wollt diese Vermögensteuer, dass die immer wieder passiert. Also wenn jemand Milliardär ist, verliert der 300 Millionen im ersten Jahr und dann nochmal immer weiter.
Nein, über 10 Jahre, dass er 300 Millionen irgendwann los ist. Dass auch nicht auf die blöde Idee kommt, Scheiß zu machen mit dem Geld, weil das ist das Problem. Reiche Leute haben zu viel Geld und kommen auf bescheuerte Ideen. Sie ist Musk oder Bezos, die auf die Idee kommen, sich ein Raketenunternehmen zu gründen, damit sie mal spazieren gehen können und damit zum einen Klima zerstören, viel Geld in die Luft jagen und das wollen wir einfach
Arbeitsplätze kreieren.
Das ist einfach nur eigentlich ein Schutz der Menschheit. Wenn Reiche weniger Geld haben, machen sie weniger Blödsinn. Und ich finde, das ist nur richtig. Und dann eben das Geld zu nutzen, um all das zu finanzieren, was nötig ist, statt wie es CDU oder FDP machen, dass sie sagen, hey, die paar wenigen Bürgergeldempfänger, die keine Lust zu arbeiten haben, und da gibt es wenige, die irgendwie zu drangsalieren weiter. Wir wollen die Reichen, die nichts arbeiten und einfach nur Geld verdienen, dadurch, dass sie Geld haben, an die ran.
Was mich?
Jetzt weiß ich, warum du diese Morddrohung kassierst, Mann. Du legst dich immer mit dem Falschen an. Du legst dich immer.
Ja, aber weißt du, was mich?
Es ist jetzt schon 6 Auftragsmörder auf dem Weg zu dir. Der Typ muss die Fresse halten.
Weißt du, was mich absolut stutzig macht, Luigi? Boah, Luigi ist auch so ein geiler Name. Das ist wirklich so aus dem Videospiel aus Kalabrien. Luigi Pantisano. Luigi, weißt du, was mich stutzig macht? Ist, dass ja ganz viele kleine Leute, hier so wütende, die früher immer links gewählt haben, gerade im Osten beispielsweise, weil die Linke war ja immer die Partei der kleinen Leute und jetzt ist die AfD die Partei der kleinen Leute. A, wie erklärst du dir das? Was hat die Linke im Osten falsch gemacht? Wie habt ihr die verloren? Warum sind die alle zur AfD rüber? Und B, kannst du dir erklären, warum die Leute AfD wählen wollen, obwohl die AfD ja eigentlich eine FDP-Politik machen würde, also die Reichen quasi entlasten und die Kleinen, die sie wählen, eigentlich wenig entlasten. Wie erklärst du dir das?
Vitamin X, Werbung.
So, mein Valentine ist dieses Jahr in Japan und mein Valentine ist dieses Jahr nicht rot, sondern grün. Unser Valentine dieses Jahr, AG1. Gib mir denn, wie ist es bei dir? Wie lange trinkst du AG1 bereits? Und hast du es auch gerade in Japan dabei eigentlich?
Ja, ich habe wirklich seit 5 Jahren, seit meinem ersten Ballendienstag, war das quasi meine erste große Liebe, AG1. Es war wirklich wundervoll und hier in Japan trinke ich es auch jedes Mal, wenn ich mir hier zu viel Sushi reinpfeife. Immer danach, wunderschön, diese B-Vitamine, Phenole, Pflanzenstoffe. Es gibt mir direkt wieder Schmetterlinge im Bauch. Es ist wirklich absolut traumhaft. Und was ist mit dir, Gabriel? Wie lange nimmst du das schon?
Ja, ich habe ja nicht wie du direkten Zugriff auf Jasminblüten, aber ich habe hier, danke für den Strauß, den du mir aus Japan geschickt hast, natürlich Jasminblüten stehen. Und passend dazu AG1 am Start. Ich muss sagen, gerade jetzt in dieser kalten Jahreszeit, in der wir sind, jetzt gerade ist hier auch alles wieder komplett verschneit, ne? Pünktlich White Valentine, könnte man sagen, pünktlich zum romantischen Valentinstag, alles komplett zugeschneit. Und deswegen brösel ich mir von oben, um so ein bisschen gegen den Schnee für mein Immunsystem was zu tun, das grüne Pulver rein. Das klingt ein bisschen wie eine Line von einem Rapper, aber ich hack's auch nicht klein mit der Kreditkarte, sondern ich rühre es mit dem Löffel um. Ich kann es nachher vielleicht mal zeigen. Vielleicht nehme ich euch am Ende von der Folge kurz mit hoch und zeige euch mal, wie ich mir das reinkipp. Das ist wirklich ein geiles Zeug. Ich bin, glaube ich, der Einzige im Büro auch, der gerade nicht erkältet ist. Und deswegen absolute Empfehlung von mir, nicht nur wenn man in Japan ist, auch hier in Deutschland zur kalten Jahreszeit. Und du, Salim? Dein Anwendungsgebiet in Japan, hast du irgendwie eine spezielle Vorgehensweise oder trinkst du es genau wie in Deutschland morgens auf nüchternen Magen?
Nein, das Geile ist, hier gibt es viel Grüntee, hier ist einfach alles gesund. Alles, was wir in Europa mit Biohacking versuchen, im Prinzip versuchen wir die ganze Zeit nur Japaner zu kopieren. Und ich liebe es hier besonders, das mit Grüntee zu mixen. Kann man einfach in jeden 7-Eleven gehen, der 24 Stunden offen hat, kann man einfach direkt Grüntee nehmen, der hier generell alles ist ungezuckert und das gibt AG1 nochmal diesen schönen Kick, gemixt mit Thein und diese Routine, Grüntee kombiniert mit AG1 ist auf jeden Fall etwas, was ich jetzt in meinem täglichen Alltag auch in Europa integrieren werde. So hat man schön tolle Energie für den Start in den Tag, Nährstoffbatterien sind dann auch wieder helfen dabei aufgefüllt zu werden. Die B-Vitamine helfen mir dabei für meine geistige Fitness. Zink und Magnesium vor allem für gesunde Haar- und Nagelgesundheit. Und deswegen liebe ich es umso mehr, vor allem wenn ich hier unterwegs bin, gibt es jetzt einen ganz bestimmten Valentine-Deal. Und zwar habe ich 10 Travel Packs dabei, die mir hoffentlich für die ganze Reise über ausreichen. Und du?
Wichtig, 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 wichtig für alle. Für alle Singles zu Hause, ne, die gerade auch da sind und keinen Valentine haben, die sagen, ey, ich würde mir auch gerne so einen kleinen grünen Valentin schnappen, den ich mir aufs Kopfkissen legen kann. Guck mal hier, euer Kopfkissen, da müsst ihr nicht mehr allein schlafen, wenn das linke Kissen frei ist. Da legt ihr euch diesen grünen Valentine da drauf. Und dieses ganz besondere Angebot mit den 10 statt 5 Travel Packs und Jahresvorrat Vitamin D3 und K2, also quasi dieses Sun Welcome Kit, nenne ich das mal, im Wert von 86 Euro gratis, die man nochmal on top kriegt, gibt es nur bis zum 28.02. Ja? Haben wir ein Schaltjahr eigentlich dieses Jahr? Doch, oder? Ist wirklich perfekt zum Verschenken. Schaltjahr hin oder her, könnt euch einfach merken, bis Ende Februar das perfekte Geschenk. Entweder, wenn ihr vielleicht beim nächsten Jahr nicht mehr Single sein wollt, sondern damit euren Valentine quasi überraschen wollt, euren zukünftigen Valentine, oder wenn ihr alleine seid, fürs Kopfkissen genau der richtige Begleiter, AG1. Und das Ganze findet ihr bei dem Link hier in den Shownotes auf drinkag1.com/vitaminx. Hier unten ist der Link, wenn ihr auf YouTube seid, wenn ihr nicht auf YouTube seid, auf Spotify, Apple, Deezer, Amazon und so weiter, die ganzen Podcast-Plattformen. Wir sind ja irgendwie auf 16 Plattformen unterwegs. Keine Vertragslaufzeit, 30 Tage Geld-Zurück-Garantie, keine Versandkosten und die einzelnen Details zu den gesundheitlichen Vorteilen findet ihr genau wie das Angebot hier unten in den Link in den Shownotes drinkag1.com/vitaminx. Und jetzt viel Spaß bei eurem Valentinstag. Ciao, ciao.
Schön trinken, Leke.
Vitamin X, Werbung, Ende.
Ja, warte mal, bevor du die Frage beantwortest, kannst du mir erklären, wieso ihr euer Wahlprogramm in kurdischer Sprache hochgeladen habt?
Warum nicht?
Für Dennis Undorf, oder nicht?
Das ist so geil. Und was ist Sorbisch? Dennis hier steht Undorf. Wahlprogramm in Niedersorbisch, Obersorbisch und Untersorbisch. Ist Sorbisch eine Sprache? Sorbisch?
Ist eine Sprache, ja, genau.
Das sprechen Leute, die zu viel Sorbet gegessen haben. Die können nur noch Sorbisch.
Nein, ja, wir haben unser Programm in verschiedenen Sprachen.
Die Steuern absorbiert wurden.
Übersetzt und Kurdisch auch, weil wir sehr viele kurdische Menschen bei uns in der Partei haben. Viele Kurdinnen und Kurden sind in der Linken, genau, und das ist uns eine sehr wichtige Community und ist auch bei uns aktiv. Meine Co-Kandidatin hier, Aynur Karlikli in Stuttgart, wir haben ja zwei Kandidaten im Stuttgarter Wahlkreis, ist Kurdin. Viele kurdische Genossinnen bei uns in der Partei, die auch in den Bundestag kommen werden mit uns.
Genau, sagt ja auch Genossen, wie bei der SPD.
Ja, genau.
Genossinnen und Genossen.
Genau, es fing ja, die SPD sagt es zwar noch, aber meint es nicht so, wir meinen es noch so.
Okay, Genossinnen und Genossen.
Und,
Genießer sozusagen. Genießende, Genossene.
Genossinnen, genau.
Vergangenheitsform von Genießende, dass du viel genossen hast.
Genau, und zu deiner Frage mit der AfD in Ostdeutschland, also ich würde sagen, die AfD hat es leider geschafft.
Weil das ist gerade ein kalabrischer Kollege von dir an.
Alle Krisen, alle Probleme, die in Deutschland stattgefunden haben, die es gibt, die passiert sind, auf Ausländer und Migrantinnen zu schieben. Das heißt, es gibt zu wenige Wohnungen, die Ausländer sind schuld. In den Kitas haben wir zu wenig Plätze, die Ausländer sind schuld. In den Schulen gibt es Probleme, die Ausländer sind schuld. Die Kriminalität findet statt, die Ausländer sind schuld. Und das haben die so oft und so viel wiederholt, dass die kleinen Leute, all diejenigen, die Probleme haben, am Ende des Monats über die Runden zu kommen, ihre Miete zu zahlen, Angst haben vor Kriminalität, sich denken, ja, die Ausländer sind schuld. Die AfD sagt das und dann sagt es auch die CDU und jetzt sagt es auch mittlerweile die SPD und die Grünen sagen das auch, dass die denen hinterherlaufen, dass der Eindruck entstanden ist, okay, das sind die Einzigen, die wirklich die Probleme anpacken und sagen, die Ausländer sind schuld. Und wir Linke haben es nicht geschafft, dem was entgegenzusetzen. Wir haben da zwar irgendwie dagegen argumentiert, aber der Fehler war, dass wir eigentlich vermieden haben, zu zeigen, auf wer wirklich schuld ist. Und das machen wir jetzt zum Beispiel in diesem Wahlkampf viel stärker. Deswegen auch im Zulauf, wo ich sage, wie wir gerade gesprochen haben.
Ihr habt die größte Steigerungsrate, ne? Pound to Pound gesehen, habt ihr die größte Steigerungsrate im letzten Monat gehabt von allen Parteien.
Immens, genau. Es war praktisch eigentlich jede Woche in jeder Umfrage im Prozent gestiegen und bei den Mitgliedern sind wir explodiert. Allein in den letzten zwei Monaten haben wir über 30.000 Mitglieder gewonnen. In Stuttgart haben wir uns verdoppelt innerhalb von ein paar Wochen. Wir haben jetzt über 800 Leute, bald 900 Mitglieder in Stuttgart. Genau, und da steigern wir uns gerade und das ist super. Und das ist aber auch, weil wir jetzt uns trauen zu sagen, wer schuld ist an den Krisen. Das sind die Reichen. Das ist die Familie Klatten, die BMW geerbt hat und die jede Stunde 1 Million Euro Gewinn erzeugt oder Lohn erzeugt, Gewinn erzeugt. Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Einfach nur über Zinsen, weil sie Milliarden auf dem Konto liegen haben und die jede Stunde 1 Million Euro generieren an mehr Reichtum, mehr Vermögen. Und das sind diejenigen, die Verursacher sind für die Krisen, die wir in diesem Land haben und nicht eben die Armen, nicht die Migrantinnen, schon gar nicht die Ausländer. Und auch du, Netzelim.
Nochmal ganz kurz. Die Milliardärin hat Geld auf dem Konto, kassiert Zinsen und die sind schuld, dass an der Krise.
Na klar, die haben die Verantwortung dafür, dass im Land das Geld fehlt an allen Stellen. Weil wenn Reiche reicher werden, nehmen sie das Geld all den anderen, der großen Masse. 5 Leute in Deutschland besitzen so viel Geld wie 42 Millionen Menschen in diesem Land. Die Hälfte der ganzen gesamten Bevölkerung. Das heißt, die sammeln und saugen wie ein Staubsauger das Geld an. Ja, so funktioniert es im Kapitalismus. Irgendjemand wird immer reicher und dieser Reichtum, das Geld kommt ja irgendwo her. Die drucken das ja nicht einfach nur aus der Bank, sondern dieses Geld kommt von Menschen, die arbeiten gehen oder die jeden Tag schuften gehen und die haben weniger, weil sie mehr haben. Und da haben wir die Probleme im Land. Uns fehlen Wohnungen nicht und die Mietenpreise steigen nicht, weil irgendwie Wohnungen fehlen, sondern die Mietpreise steigen, weil da irgendjemand da sitzt, der sehr viel Geld damit verdient, dass andere arbeiten gehen dafür, um Mieten zu zahlen.
Oh, was gerade für eine Frage reinkam. Was wollen wir sie gegen steigende Mieten machen? Ja. Hat gerade jemand hier, Nora hat gerade bei Instagram geschrieben, was wollen Sie, Luigi, gegen steigende Mieten machen?
Ja, wir sagen als Linke, klar, wir wollen einen Mietendeckel haben. Wir müssen politisch sagen, Mieten dürfen nicht höher sein wie die durchschnittliche Miete in einem Stadtteil, in der Nachbarschaft, wo das ist. Und man darf nicht mit Wohnungen Geld verdienen. Momentan sind Wohnungen eine Anlageobjekt, ein Sparbuch. Wenn du zur Bank gehst und sagst, ich will Geld irgendwie sparen, dann sagen die dir, kauf dir eine Wohnung. Dann setzt du da irgendjemand rein, irgendjemand anderes zahlt für dich Miete, zahlt deinen Kredit ab und du generierst Geld. Und das ist das Problem bei den Mieten. Das heißt, es gibt irgendwelche Leute, die sehr viel Geld damit verdienen, jeden Monat, dass man sehr viel Miete bezahlt. Und wer verdient damit? Also, und große Unternehmen ist noch das größere Problem. Das heißt, es gibt Unternehmen, die besitzen 1.000, 2.000, 3.000, tausende Wohnungen und die haben Aktionäre, die beteiligt sind an diesen Wohnungen. Die müssen ihnen jedes Jahr Dividenden ausschütten Und damit sie diese Dividenden ausschütten können, müssen die eben die Mieten steigern und die Preise erhöhen. Und das wollen wir alles verhindern. Das heißt, eine Mietendecke. Wir wollen die Wohnungen dem Markt entziehen, sodass eben Wohnungen wieder zum Wohnen sind und eben nicht zum Geld verdienen.
Wir machen das gerade sogar interaktiv. Ich habe die Frage tatsächlich gerade von Instagram und ich teile die auch live. Also was konkret ist die Maßnahme, Luigi, gegen steigende Mieten?
Mietendecke. Wir begrenzen die Möglichkeit, Mietpreise zu erhöhen. Und wir wollen, dass nicht mehr Geld verdient wird mit dem Vermieten von Wohnungen. Das heißt, ich vermiete eine Wohnung, dort leben Menschen drin und ich muss nicht noch einen Gewinn obendrauf setzen auf die Miete, die bezahlt wird, damit irgendjemand reich wird, damit dass jemand in der Wohnung lebt und arbeiten geht dafür, dass irgendwer Zinsen generiert. Das heißt, das muss beendet werden.
Gibt es deine Meinung dazu?
Moment, nochmal ganz kurz, damit ich es verstanden habe. Also ich kaufe jetzt eine Wohnung und nehme Kredit auf bei der Bank, okay?
Ja.
Und zahle jeden Monat ab, keine Ahnung, 1.000 Euro zahle ich jeden Monat für die Wohnung, die ich mir gekauft habe. Und ja, der Typ, der jetzt da drin wohnt, der soll dann 1.000 plus die Nebenkosten dann nur zahlen, dass es Break-Even ist, oder mehr?
Genau, die Person, die dann deinen Kredit abbezahlt für die Wohnung, die du dir gekauft hast, soll den Kredit abbezahlen, im Sinne von halt, was die Miete kostet und die Nebenkosten, was halt ist, aber nicht auch noch zu diesen 1.000 Euro und den Nebenkosten rechnest du dir dann noch irgendwie 3% Rendite oder 4 oder 5 oder 6 obendrauf, sagst du, okay, der zahlt mir nicht nur meinen Kredit ab und auch noch die Nebenkosten, sondern ich generiere einfach auch noch damit Prozente, prozentual Zinsen auf meinem Konto. Das ist der Fehler und das Problem im Mietmarkt, weil irgendjemand arbeiten geht und es ist so, dass Menschen, die, und es sind viele, die nur so bis zu 2.000 Euro Einkommen haben im Monat, die Hälfte ihres Einkommens für die Miete bezahlen und irgendjemand verdient damit. Deswegen sind die Reichen das Problem im Land, die sehr viele Wohnungen besitzen, die sehr viel Eigentum haben, wo irgendjemand arbeiten gehen muss, irgendwer dafür aufkommen muss, dieses Geld da reinzugeben in den Markt, das dann wiederum bei ein paar wenigen ankommt. Und das ist so diese klassische, was immer heißt, Umverteilung. Wir müssen den Reichen das Geld nehmen, ein bisschen Robin Hood-mäßig, und es wieder zurückgeben an all diejenigen, die arbeiten gehen, die weniger haben, und zu verhindern, zu sagen, dass Reiche reicher werden auf dem Rücken von Armen. Seht ihr? Und das kann man alles erklären, ohne dass auch nur Ausländer einmal genannt werden.
Oder dass Wirtschaft auch nur einmal genannt wird.
Hast du gehört?
Ja, ich hab's gehört. Das ist heftig. Das ist heftig. Der Typ macht einfach nichts mehr mit dem Geld. Also im Prinzip nieder mit den Reichen und die am besten alle abschieben. Dann ist das erledigt. Nee,
von Abschieben
sind sich einfach alle verpissen. Was für Kredit, was für Gewinn. Hä, bist du bekloppt? Lass dein Geld genau da, wo es ist. Und warte, bis wir es dir schnappen.
Ja, 75%. Aber ich finde,
was ich auch geil finde, ist, dass man den Strom nicht abstellen darf, wenn man den nicht zahlen kann. Habe ich das gerade richtig gelesen? Dass wenn jemand die Stromrechnung
nicht bezahlen kann, darf man nicht
den Strom abstellen.
Ah, ja, klar. Na klar, das fordern wir auch. Ich meine, du stellst Menschen, die arm, eh schon arm sind und wenig haben und nichts haben, nimmst ihnen auch noch die Wärme, schaltest in die Heizung ab, du kannst nicht mehr warm duschen. Ich meine, wie unmenschlich ist das? Das haben wir. In Stuttgart alleine, eine der reichsten Städte der Welt, lebt jedes siebte Kind in Armut. Die Eltern beziehen Bürgergeld oder meistens alleinerziehende Mütter, die mit Kindern in dieser Stadt leben, sind arm. Allein einfach nur, weil sie alleinerziehend sind und Kinder haben. Das heißt, wenn du Kinder hast, bist du schon mal armutsgefährdet in dieser Stadt. Und jedes fünfte Kind ist
armutsgefährdet.
Allein schon, weil die Mieten hoch sind, weil die Einkommen von Frauen beispielsweise viel niedriger sind wie von Männern, weil bestimmte Berufe wie im Krankenhaus, in der Pflege, viele Berufe, wo Frauen machen, Erzieher, Lehrerinnen weniger verdienen.
Und meistens kriegen auch die Frauen die Kinder in der Regel, ne?
Und meistens kriegen die Frauen die Kinder und die Männer hauen ab und lassen die Frauen alleine zurück mit ihren Kindern und die müssen das dann ausbaden und haben riesige Probleme. Und es geht einfach nicht, dass wir in so einer reichen Gesellschaft, du auf der einen Seite Leute hast, die immer mehr Geld generieren, nur weil du Geld hast und auf der Bank dein Geld liegen hast und das mehr wird, wie gesagt, wie die Familie Klatten, die jede Stunde 1 Million Euro allein aus Zinsen generiert und andere wieder schuften wie verrückt und den Kindern noch nicht mal ermöglichen können, sich irgendwelche Schuhe zu kaufen, irgendwo Lego-Sets zu kaufen, sonst irgendwas zu ermöglichen, noch nicht mal irgendwie in einen Verein zu gehen oder Urlaub zu machen mal mit den Kindern. Diese Situation haben wir in einer reichen Stadt wie Stuttgart. Die Leute kämpfen, haben einen Job, zwei Jobs, drei Jobs und trotzdem wird auf die getreten. Dann schaltet man ihnen noch den Strom ab oder sagt ihnen, hey, ihr seid faul, ihr könntet das ja selber besser hinbekommen, selber schuld, wenn ihr nicht mehr habt.
Fahrrad mit Dynamo Strom erzeugen.
Und ja, das Bürgergeld soll nicht stimmt das, dass das Bürgergeld eigentlich nicht ein Bürgergeld sein soll für Leute, die nicht arbeiten, sondern eher wie ein bedingungsloses Grundeinkommen. Kannst du das nochmal erklären, was ich da gerade gelesen habe?
Na, wir sagen, wir wollen eine Grundsicherung haben. Bedingungsloses Grundeinkommen gibt es einige bei uns, die das wollen. Genau, es wird viel diskutiert. Wir sagen, dass es ein Grundgeld geben muss für jeden Menschen, der über der Armutsgrenze liegt. Das sind, glaube ich, 1.400 Euro im Monat. Man sagt, alle müssen das Recht haben, diese 1.400 Euro im Monat zu haben, damit sie hier normal leben können, dass sie ausreichend Geld haben, um eine Miete zu zahlen, dass sie ausreichend Geld haben, einkaufen gehen zu können, Lebensmittel zu besorgen und ein würdiges Leben in Würde zu machen. Und 1.400 Euro im Monat ist relativ wenig, kann ja selber mal jeder vergleichen, wie viel das ist. Ja, und im Moment ist Bürgergeld bei 600 Euro oder irgendwas oder 550 Euro.
Aber 1,4 netto quasi.
1,4 netto, da wäre aber dann schon die... Da werden dann die Kosten drin, die man auch für die Miete braucht. Das ist wirklich nicht viel. Das ist aber sozusagen was wissenschaftlich belegt ist. Er sagt, das ist die unterste Grenze einer Armuts, also ganz knapp über der Armutsgrenze. Und dass wir sagen, das müssen wir als Staat eigentlich mindestens allen Menschen in diesem Land garantieren, damit niemand in die Armut rutscht und irgendwie auf der Straße landet und das Mindeste, was notwendig ist fürs Leben, ermöglicht wird. Und ich finde das nur fair und richtig. Wie gesagt, werden die einen einfach Geld generieren, dadurch, dass sie Geld haben. Und
ich glaube, das Einzige, wie du es mal machen könntest, Luigi, weil ich bin schon bei dir, es kann nicht sein, dass Leute, und ich kenne selber genug, am Ende vom Monat, einfach nur damit sie normal über die Runden kommen, irgendwie ins Dispo gehen oder irgendwelche 14 Zinsen, Kreditkarten, Verbrecherkredite nehmen müssen und dann in die schiefe Bahn kommen, weil das System so am Arsch ist. Und ich finde es auch richtig, die Reichen zu besteuern. Ich bin nur auch bei dem Punkt von Salim, du wirst eine Steuerflucht haben. Und ich glaube, das Einzige, wie du es machen kannst, das Vorbild, auch wenn ich es nicht gerne sage, sind eigentlich die Amis, da wo Salim gerade sitzt, weil du ja im Ausland auch besteuert wirst. Also als Amerikaner, genau. Wenn du in Deutschland bist, musst du deine Steuern trotzdem in Amerika zahlen. Richtig. Das heißt, man müsste die Steuer doch eigentlich an den Pass knüpfen, oder nicht?
Genau, das kann man machen wie in den USA. Das ist, hast du schon angesprochen. Aber wir haben in Deutschland auch eine Wegzugssteuer. Also du kannst auch, wenn jemand sein Vermögen mitnimmt und ins Ausland geht, das besteuern. Das kann man kontrollieren. Und dann sei mir ehrlich, ich meine, Vermögende nutzen gerne das Netzwerk in Deutschland. Du hast die Infrastruktur, du hast hier viele Beschäftigte, die gute Arbeit leisten. Die haben informelle Netzwerke und Kreise, die in Deutschland sich anbieten. Das heißt, so einfach nehmen Vermögende ihr Geld nicht mit und gehen woanders hin, zu dem woanders ja auch Vermögen besteuert wird. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir sowas nur in Deutschland einführen, sondern in vielen anderen Ländern gibt es auch eine Vermögenssteuer, müssen die Vermögen zahlen. Da kommen die nicht so einfach durch. USA hast du genannt. Da müssen die ihr Vermögen auch ihr Einkommen im Ausland selbst versteuern und eine Steuererklärung machen, wenn sie nicht in den USA leben. Und das, all das können wir in Deutschland auch machen. Das heißt, du generierst Vermögen auf dem Rücken der Menschen in diesem Land, dann kannst du dich dein Geld einfach mitnehmen, abhauen und sagen, so, mir scheißegal, was mit euch passiert, ich behalte jetzt mein Geld. Das geht nicht. Und darüber müssen wir viel mehr reden. Also wir kamen ja an diese Frage, warum hat es die AfD eigentlich im Osten geschafft? Und das haben wir zu wenig gemacht. Wir haben zu wenig in der Vergangenheit, in den letzten 10 Jahren darüber gesprochen, wer eigentlich diejenigen sind, die das Problem darstellen in diesem Land. Und das machen wir jetzt mehr und wollen wir mehr machen. Und das ist auch einer der Gründe, warum uns Menschen wieder zuhören, warum sie wieder zu uns kommen, weil wir doch den Mut wieder haben zu sagen, wer eigentlich schuld ist an dem Problem.
Salim, gehst du da mit?
Absolut, nieder mit den Sparbüchern. Aber ich glaube, dass der Job schon vom Habeck gemacht wird. Ich glaube, niemand vernichtet gerade Wohlstand so schnell wie der Habeck. Also der Habeck ist ja im Prinzip die Massenvernichtung von Kapital und allem. Also ich glaube, der Habeck wird dann euch nicht viel übrig lassen.
Boah,
also,
was für eine Überleitung, Salim. Was hättest du gewusst, dass ich hier Klimapolitik und Energiewende stehen habe? Also wie steht die Linke zum Thema Klima und vor allem, wie steht die Linke zu den Grünen? Das war tatsächlich mein nächster Punkt.
Naja, wir stehen, also Klimapolitik sehen wir sehr ernst an. Ich habe ein paar Punkte ja schon genannt. Beim Verkehr, bei der Mobilität müssen wir eine komplette Veränderung dessen, was bisher passiert, machen. Und das heißt jetzt auch unser Modell und auch nach dem, was ich auch viel erzähle, ist, es geht nicht um E-Autos. Es geht nicht darum, dass wir Verbrennermotoren mit E-Autos austauschen. Ja, E-Autos besser wie Verbrenner, auf jeden Fall. Aber wir müssen den Anteil der privaten Autos, die auf den Straßen heute fahren, damit wir die Klimawende hinbekommen, halbieren. Das heißt, von den Autos, die heute rumfahren, nur noch die Hälfte. Bis zum Jahr eigentlich 2030, wahrscheinlich schaffen wir das sicher nicht. aber wir müssen schnell runterkommen von der hohen Anzahl an Autos, weil wir die Fläche und den Platz brauchen, um durchgehende Fahrradnetze zu schaffen. Schau dir den Stuttgart an, Fahrradweg folgt irgendwo mitten auf der Straße an und 100 Meter weiter hört es auf der Kreuzung auf und du kannst ein durchgehendes Radnetz nicht machen, weil wir den Platz gar nicht haben. Du brauchst die Flächen, wo Autos rumstehen für Parkplätze, für Grünraum, für breitere Gehwege, für breitere Radwege. Du musst Busse bevorrechtigen, die müssen durchkommen und nicht im Stau stehen. Wir müssen den öffentlichen Nahverkehr günstiger machen. Nicht irgendwie das Deutschlandticket immer teurer, sondern wir sagen Deutschlandticket maximal 9 Euro, wie das 9-Euro-Ticket und für Schülerinnen und Schüler kostenlos. Es kann nicht sein, dass ein Schüler, der angewiesen ist auf Bus oder Bahn in dieser Stadt, 40 Euro im Monat zahlen muss für den Nahverkehr. Wieder auch auf die Miete draufgesetzt, auf alles andere draufgesetzt. Das sind es immense Kosten, die man hat, alleine für das Grundbedürfnis, sich bewegen zu dürfen in der Stadt, Mobilität wahrzunehmen. Und da wollen wir rangehen und dann auch zum Beispiel ein Unternehmen wie Daimler darin unterstützen, zu sagen, hey, Leute, ihr setzt aufs falsche Pferd. Ein privates Auto wird nicht mehr das Fahrzeug sein der Zukunft, sondern ihr müsst statt nur Autos zu produzieren, wieder einsteigen in die Produktion von Bussen für den Nahverkehr, in Schienenfahrzeuge, Schieneninfrastruktur, also richtige Industriearbeitsplätze, die nötig sind, weil wir brauchen das für die Wende in der Industrie, in der Mobilität. Und dann könnt ihr auch Arbeitsplätze sichern und sogar Arbeitsplätze ausbauen, wenn ihr nicht aufs tote Pferd Auto setzt, sondern stärker einsteigt in all das, was wir wirklich brauchen. Und wie stehen wir zu den Grünen? Die sind mir schon auch sympathisch, die Grünen, ja. Schöne Farbe, die erzeugen so ein schönes Gefühl bei vielen. Die halten sich halt an nichts von dem, was sie versprechen.
Meinst du mit dem schönen Gefühl, dass die Leute dann vor Wut rechts wählen, oder was meinst du?
Naja, das stimmt. Nein, ich würde schon sagen, dass viele in meinem Umfeld auch, und ich kenne viele junge Menschen, die sagen, ja, die Grünen sind sympathisch und Klima ist ja nett und die sind weltoffen, ist alles super und Migranten mögen sie auch. Aber wenn du dann die anschaust, reell, was sie konkret machen und umsetzen, setzen sie genau das Gegenteil um von dem, wovon sie reden. Also sie haben unter den Grünen, jetzt unter der Ampel, ja noch nicht mal unter Beteiligung mit der CDU, sondern SPD, Grüne und FDP gemeinsam haben die krassesten Asylrechtsverschärfungen in der deutschen Geschichte durchgesetzt. Ja? Wir haben diese europäische GEAS-Reform, die die Grünen mitgemacht haben, die bedeutet, dass Geflüchtete, die, wenn sie überlebend ankommen über das Mittelmeer, irgendwo in Italien, Griechenland oder Spanien, dann werden die erstmal in den Knast gesteckt und im Knast bleiben sie sitzen, bis dann ihr Asylrechtsverfahren abgeschlossen worden ist, auch Kinder, auch Frauen in ein gefängnisartige Lager gesteckt werden können, damit die erst gar nicht auf die Idee kommen, nach Deutschland zu kommen. Und dann werden sie direkt zurückgewiesen und abgeschoben, zurückgeschoben. Das sind die Reformen, die die Grünen gemacht haben. Dann sagen sie mal so, ja, wir haben das halt gemacht mit Bauchschmerzen, Kompromisse, aber es ist eine falsche Politik. Das wird es mit den Linken nicht geben.
Hat das eine Frage beantwortet?
Ich glaube, der größte Wahlkampfsupporter von der AfD war eigentlich Habeck persönlich. Ich glaube, der Habeck und Baerbock, ich glaube, die sind der ganze Grund, dass AfD überhaupt so einen Push bekommen hat.
Ja, allein, was die, Theorie, allein, was dass, die dass
Baerbock einmal gesagt hat, allein, wo die Baerbock einmal gesagt hat, ja, ich will mein persönliches Wort halten, egal, was meine Wähler denken. Oder dass der Habeck jedes Mal, eigentlich bei jeder Antwort von Habeck, siehst du, wie die AfD so um einen Prozentpunkt eigentlich steigt. Weil, wie er gesagt hat gerade eben, der Luis hat es schon richtig gesagt, alles, was die Grünen, was man quasi mit denen verbindet, im Kopf, mental, warum man sie eigentlich sympathisch findet, verraten die ja in der Sekunde, wo die Hand auf der Bibel da ist und die dann sagen, sagen die noch so, wahr mir Gott helfe? Was passiert denn bei dieser Vereidigung? Ich schwöre, Schaden vom Volke abzuwenden. Sobald da das Gelübde gesagt ist und dann siehst du auf einmal, auf dem Plakat stand keine Waffen in Kriegsgebiete und dann baff, 700 genau. Milliarden rausballern nach der Wahl, aber warte mal, bis die Wahl vorbei ist, dann schicken wir 700 Milliarden rüber, jawohl, da auch nochmal Cash. Was, Netanyahu? Nein, der ist Dufte, der ist ein Schülerlotse. Nein, den würden wir nicht verhaften, aber das genau. ist top, so viele Widersprüche und so viel Hundescheiße, das kannst du kaum
genau, das ertragen. Ist das Problem. Stopp. Und damit verlieren die Leute Vertrauen in Politik, gebe ich dir recht. Da haben die Grünen auch schon eine Verantwortung, wo Leute, die keinen Bock darauf haben, von Politikern, die hinstehen und sagen, wir wollen das und das und das machen und dann eigentlich nicht nur Kompromisse, weil es ein Kompromiss ist, wir treffen uns in der Mitte. Aber was die Grünen oft machen, ist das Gegenteil von dem, was sie gesagt haben, vor allem jetzt die letzten 3-4 Jahre und so. Und jetzt machen sie ja gerade eine Kampagne seit ein paar Tagen im Netz.
Genau, die wurden gewählt eigentlich für die Umwelt, ne? Und nicht für Kriege sozusagen, wie es genau. mal ganz, ganz überspitzt formuliert. Ne?
Genau, und jetzt machen die so eine Kampagne seit ein paar Tagen, weil sie Angst haben irgendwie vor der Linken oder sowas. Ich weiß nicht, woher das kommt. Auch die Baerbock und Habeck gehen jetzt rum und sagen so, ja, aber wisst ihr was, da gehen jetzt ja Leute und die wollen die Linke wählen, aber die wollen ja gar keine Verantwortung übernehmen. Nur wir sind diejenigen, die wirklich Verantwortung übernehmen wollen und mit Merz die Scheiße machen, die der angekündigt hat.
Weißt du warum? Ja. Weißt du, warum sie Schiss haben? Weißt du, warum sie Schiss haben?
Warum? Sagen?
Weil schau, wenn die Linke in den Bundestag kommt mit diesen 9%, die jetzt angekündigt sind, oder 5%, dann funktioniert Merz seine Doppelkombo nicht mehr. Weil dadurch, dass wenn ihr drin seid, reichen diese Prozente von der CDU nicht mehr für eine Doppelkoalition. Das heißt, wenn ihr reinkommen würdet, würde das diesen kompletten Plan von Mr. Burns und Suizid Habeck und Baerbock komplett sprengen. Genau, weil dann das würde das reichen für ein Doppelt. Aber wenn ihr drin seid, macht ihr quasi diese ganze Koalitionsbildung, tut ihr die quasi komplett torpedieren. Und deswegen wollen die halt versuchen, dass so wenig Parteien wie möglich drin sind, weil dann haben die effektiv mehr Sitze. Aber wenn ihr drin seid, fickt ihr die komplett in den Arsch.
Also ich glaube, das erste was ich sehe, ist...
Trocken in den Arsch.
Die haben dann mehr Sitze, genau, weil das ist das, was passiert. Wenn die Linke reinkommt, dann haben alle anderen weniger Sitze, vor allem auch die AfD. Übrigens, jeder AfD-Abgeordnete weniger im Bundestag sind 50.000 Euro weniger im Monat, die so einer bekommt. Mit Mitarbeitern und allen Zulagen und sowas, die sind. Das heißt, 50.000 Euro weniger für Nazis ist schon mal ein Grund, die Linke zu wählen.
Kriegst du 50.000 Euro im Monat?
Nein, aber alles zusammen. Man hat 25.000 Euro für Mitarbeiter im Monat, 11.000 Euro Gehalt, 7.000 Euro oder 6.000 Euro eine Pauschale. Ich weiß nicht, ich habe noch gar nicht, aber das sind so ungefähr die 50.000 Euro ungefähr im Monat, die man da so zur Verfügung hat. Das ist nicht das eigentliche Geld, sondern du kriegst ja auch Geld für Wahlkreisarbeit, Büros, Räume.
Das Geld sind ja 11.000 sogar. Ne? Ich meine, das ist ja öffentlich einsehbar hier.
Genau, ist ganzen. Alles öffentlich und transparent.
Ja, genau.
Das sind 11.000. Genau, wir Linke sagen, ich auch übrigens, wir deckeln unseren Gehalt. Wir tun einen ganz großen Teil abgeben. Wir machen ein Geld, tun unser Geld zu großen Teilen in den Sozialfonds und unterstützen Menschen ganz konkret.
Das heißt, du wirst dein Gehalt nicht auf deinem Konto liegen haben, sondern einen Großteil davon abgeben.
Einen Großteil davon abgeben, einen Teil geben wir an die Partei ab, das müssen alle machen, aber einen großen Teil geben wir auch ab in den Sozialfonds, in dem, wenn Menschen irgendwie eine Kaution zahlen müssen, irgendwie eine Hilfe brauchen wegen irgendwas, dass wir dann sagen, wir können ihnen dann ganz unkompliziert und konkret helfen. Genau, das machen wir als Linke und deckeln das, weil wir sagen, abgehobene Gehälter führen zu einer abgehobenen Politik und da will ich mich auch dran halten. Und daran arbeiten. Aber dennoch, das sind ungefähr 50.000 Euro, die so ein rechtsextremer Abgeordneter bekommt, wo er andere Rechtsextreme beschäftigen kann, anstellen kann und rechtsextreme Politik betreiben kann. Das heißt, jeder Linke, der im Bundestag mehr sitzt, ist ein Nazi weniger.
Das ist ein Spinnennetz-Tattoo weniger quasi.
Genau. Und klar, ein paar Grüne weniger und ein paar SPDler weniger. Aber, und
auch CDUler weniger, ne? Was ja jetzt, glaube ich, die relevanteste Geschichte gerade ist.
CDUler weniger. Und dann müssen die gucken, wie die koalieren. Dann machen sie halt eine Koalition zu dritt.
Gibt es nur noch Afghanistan-Koalition für die? Weil sonst bräuchte Mr. Burns nur einen, wenn ihr draußen seid, bräuchte Mr. Burns
wobei,
nur
einen Partner. Das muss gar nicht sein, weil wenn wir nur rein, ich glaube, das Problem kommt erst, wenn FDP oder BSW auch noch reinkommen würden, weil da gibt es bestimmte Ergebniskonstellationen für noch, wenn wir drin sind dazu, dass das reicht für sie, so mit 1-2% mehr, genau. Dann
aber es wird eine ganz dünne Koalition. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, Koalition, genau. Ihr seid ja in manchen Umfragen bei 6,5%, ja. In anderen seid ihr aber auch schon bei 8, ne, je nachdem, ja, wer fragt. Und jetzt gehen wir mal von diesen 8 oder 8,5 aus, wir sind ja positiv gestimmt und wahrscheinlich werden die Vitamin X-Hörer nicht alle wählen oder euch alle wählen, vermutlich. Und wenn das passiert, dann haben die so eine hauchdünne Mehrheit. Und du hast ja gesehen, was gerade abgeht, als könnten die sich drauf verlassen, weil innerhalb der Grünen gibt es ja auch einen linken Flügel, dass sie dann mit dieser dünnen, knappen Mehrheit die Legislaturperiode überstehen. Ich glaube, sie müssen, wenn ihr stark seid, ein Dreierbündnis machen, fast schon. Und wenn dann noch BSW reinkommt, war es das. Weil wenn FDP reinkommt, können sie ja Deutschlandkoalition oder sowas machen. Aber wenn FDP nicht reinkommt, ihr reinkommt, wird es dünn. Und wenn BSW dann noch reinkommt, tschüss.
Genau, aber ich würde sagen, BSW und FDP kommen beide nicht rein. Sieht auch gut aus, dass das so funktioniert. Und für uns als Linke wäre das natürlich eine ganz große Party, wenn BSW nicht reinkommt und wir reinkommen, aus ganz vielen Gründen.
Boah, das wäre heftig.
Warum? Ja, weil es da so ein paar gibt, denen ich schon wünsche, dass sie ab Montag arbeiten gehen müssen wieder, die bei uns praktisch kandidiert haben, unsere Partei versucht haben kaputt zu machen, ihre eigene Partei gegründet haben. Allein aus der Überlegung so, hey, wenn wir jetzt zu BSW gehen, sind wir erfolgreich und kommen wieder in den Bundestag. Da gibt es so ein paar, denen wünsche ich ab Montag dann die Suche
beim Arbeitsamt. Was ja gegen den linken Gedanken eigentlich ist, was fürs Volk zu machen.
Ja, ne? Ich meine, die standen mit mir vor 2 Jahren auf irgendwelchen Demos gegen die AfD und gegen Asylrechtsverschärfung. Jetzt sind sie zu BSW gewechselt und erzählen das Gegenteil. Ich finde, das ist einfach nur dreckig in der Politik, aber auch menschlich. Somit gibt es da wirklich ein paar Leute, wo ich sage, ja, das ist schön, dass du beim Arbeitsamt dich melden musst, beim Jobcenter und einen Job suchen darfst ab Montag dann. Genau, aber
genau
das ist,
dem Tag wird Merz erstmal Bürgergeld kicken wahrscheinlich und tschüss.
Ja, genau, und dann müssen sie noch mehr arbeiten gehen. Also das ist so die das, wo wir von hier ausgehen. Das heißt, es kann auch zu einer Zweierkonstellation kommen, aber wichtig ist, das ist mir eigentlich egal, wer da wie irgendwie koaliert, sondern wir als Linke sagen, wir wollen Gesellschaft verändern. Diese gesellschaftliche Veränderung passiert nicht nur im Parlament, das heißt, es ist im Endeffekt fast irrelevant, ob wir jetzt 6, 7, 8, 9, 10, klar natürlich mehr besser, aber wir schaffen die echte Veränderung auf der Straße mit Gewerkschaften, mit Bewegungen, mit Initiativen, mit Menschen, die auf die Straße gehen und sagen, wir wollen eine Veränderung haben, wir wollen Mietendeckel haben, wir wollen Mindestlohn haben, wir wollen, dass die Reichen besteuert werden. Und wenn da der Druck gesellschaftlich da ist, dann spüren den Druck auch Leute wie Merz, wie Habeck, wie Baerbock und andere oder Scholz und die SPD. Und dann fangen sie an, auch wieder eine vernünftige Politik zu machen. Im Endeffekt umgedreht das, was die AfD leider geschafft hat, jahrelang von außen, ohne dass sie irgendwo beteiligt waren, immensen Druck aufzubauen, um riesige Schweinereien gegenüber Geflüchteten und Migrantinnen zu machen, müssen wir von der anderen Seite, von links, wieder schaffen, gesellschaftlich Druck aufzubauen, dass SPD, Grüne und die CDU eine vernünftige Politik machen.
Ja, ihr wart ja gefühlt, muss man sagen, ohne euch zu nahe zu treten, fast schon tot, ne?
Ja.
Dann kam dieser BSW-Move, man dachte, okay, die Linke, Sargnagel, dann kam die Silberlocken-Aktion, dann die Rede von Heidi und jetzt seid ihr auf einmal in Social Media Leading. Die AfD war ja die ganze Zeit bei den Kids, sage ich mal, führend und ich glaube, ihr habt die jetzt gerade entweder überholt oder seid so gleich auf, was junge Leute angeht.
Ja,
über Social Media, war das ein strategischer Meistermove oder Zufall?
Nee, das war schon Strategie. Wir sind da jetzt eigentlich seit anderthalb Jahren dran, dass wir auf Social Media aufbauen und sowas kennt ihr auch. Geht nicht von heute auf morgen. Es ist auch nicht nur die Rede von Heidi. Schon bevor die Rede von Heidi war, das war nochmal schon ein richtiger Boost, hatten wir diese Zuläufe von Mitgliedern. Also wir hatten davor schon richtig hohe Mitgliedseintritte, wo wir gespürt haben, da verändert sich gerade was. Und in den sozialen Medien haben ja einige von uns schon angefangen, Arbeit zu machen. Ich bin jetzt auch einer, der seit vielen Jahren Social Media unterwegs ist. Klar, jetzt nicht so eine immense Reichweite wie eine Heidi oder andere, aber so als einfacher Stadtrat da auch sehr viel Arbeit gemacht die letzten Jahre dabei. Und wir haben die Themen gesetzt und wir sind aber, und es ist viel entscheidender, denke ich, im Moment wie der Social Media Hype und die Silberlocken, ist, dass wir seit anderthalb Jahren an Haustüren unterwegs sind. Wir haben Stand heute 700.000 Haustüren geklopft. Wir sind im Gespräch mit den Menschen, wir gehen an die Türen und sagen, wir unterstützen und helfen euch konkret. Es können sich Leute bei uns melden und sagen, hey, ich habe eine Heizkostenabrechnung bekommen, die scheint mir zu hoch, könnt ihr das mal überprüfen? Dann schicken die uns das, wir überprüfen das und da gibt es bestimmte Rahmenbedingungen, wo wir erkennen, okay, die Heizkostenabrechnung ist falsch und die Menschen können 15% ihrer Heizkosten zurückverlangen.
Vitamin X, Werbung.
So, mein Valentine ist dieses Jahr in Japan und mein Valentine ist dieses Jahr nicht rot, sondern grün. Unser Valentine dieses Jahr, AG1. Gibran, wie ist es bei dir? Wie lange trinkst du AG1 bereits? Und hast du es auch gerade in Japan dabei eigentlich?
Ja, das ist wirklich seit 5 Jahren, seit meinem ersten Ballendienstag war das quasi meine erste große Liebe, AG1. Es war wirklich wundervoll und hier in Japan trinke ich es auch jedes Mal, wenn ich mir hier zu viel Sushi reinpfeife. Immer danach, wunderschön, diese B-Vitamine, Phenole, Pflanzenstoffe. Es gibt mir direkt wieder Schmetterlinge im Bauch. Das ist wirklich absolut traumhaft. Und was ist mit dir, Gabriel? Wie lange nimmst du das schon?
Ja, ich habe ja nicht wie du direkten Zugriff auf Jasminblüten, aber ich habe hier, danke für den Strauß, den du mir aus Japan geschickt hast, natürlich Jasminblüten stehen. Und passend dazu AG1 am Start. Ich muss sagen, gerade jetzt in dieser kalten Jahreszeit, in der wir sind, jetzt gerade ist hier auch alles wieder komplett verschneit, ne? Pünktlich White Valentine, könnte man sagen, pünktlich zum romantischen Valentinstag, alles komplett zugeschneit und deswegen brösel ich mir von oben, um so ein bisschen gegen den Schnee für mein Immunsystem was zu tun, das grüne Pulver rein. Das klingt ein bisschen wie eine Line von einem Rapper, aber ich hack's auch nicht klein mit der Kreditkarte, sondern ich rühre es mit dem Löffel um. Ich kann es nachher vielleicht mal zeigen, vielleicht nehme ich euch am Ende von der Folge kurz mit hoch und zeige euch mal, wie ich mir das reinkipp. Das ist wirklich ein geiles Zeug. Ich bin, glaube ich, der Einzige im Büro auch, der gerade nicht erkältet ist. Und deswegen absolute Empfehlung von mir, nicht nur wenn man in Japan ist, auch hier in Deutschland zur kalten Jahreszeit. Und du, Salim? Dein Anwendungsgebiet in Japan, hast du irgendwie eine spezielle Vorgehensweise oder trinkst du es genau wie in Deutschland morgens auf nüchternen Magen?
Nein, das Geile ist, hier gibt es viel Grüntee, hier ist einfach alles gesund. Alles, was wir in Europa mit Biohacking versuchen, im Prinzip versuchen wir die ganze Zeit nur Japaner zu kopieren. Und ich liebe es hier besonders, das mit Grüntee zu mixen. Kann man einfach in jeden 7-Eleven gehen, der 24 Stunden offen hat, kann man einfach direkt Grüntee nehmen, der hier generell alles ist ungezuckert und das gibt AG1 nochmal diesen schönen Kick, gemixt mit Thein Und diese Routine, Grüntee kombiniert mit AG1, ist auf jeden Fall etwas, was ich jetzt in meinem täglichen Alltag auch in Europa integrieren werde. So hat man schön tolle Energie für den Start in den Tag. Nährstoffbatterien sind dann auch wieder helfen dabei, aufgefüllt zu werden. Die B-Vitamine helfen mir dabei für meine geistige Fitness. Zink und Magnesium vor allem für gesunde Haar- und Nagelgesundheit. Und deswegen liebe ich es umso mehr, vor allem wenn ich hier unterwegs bin, gibt es jetzt einen ganz bestimmten Valentine-Deal. Und zwar habe ich 10 Travel Packs dabei, die mir hoffentlich für die ganze Reise über ausreichen. Und du?
Wichtig, 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 wichtig für alle Singles zu Hause, ne, die gerade auch da sind und keinen Valentine haben, die sagen, ey, ich würde mir auch gerne so einen kleinen grünen Valentin schnappen, den ich mir aufs Kopfkissen legen kann. Guck mal hier, euer Kopfkissen, da müsst ihr nicht mehr allein schlafen, wenn das linke Kissen frei ist. Da legt ihr euch diesen grünen Valentine da drauf. Und dieses ganz besondere Angebot mit den 10 statt 5 Travel Packs und Jahresvorrat Vitamin D3 und K2, also quasi dieses Sun Welcome Kit, nenne ich das mal, im Wert von 86 Euro gratis, die man nochmal on top kriegt, gibt es nur bis zum 28.02. Ja? Haben wir ein Schaltjahr eigentlich dieses Jahr? Doch, oder? Ist wirklich perfekt zum Verschenken. Schaltjahr hin oder her, ihr könnt euch einfach merken, bis Ende Februar das perfekte Geschenk. Entweder, wenn ihr vielleicht beim nächsten Jahr nicht mehr Single sein wollt, sondern damit euren Valentine quasi überraschen wollt, euren zukünftigen Valentine, oder wenn ihr alleine seid, fürs Kopfkissen, genau der richtige Begleiter, AG1. Und das Ganze findet ihr bei dem Link hier in den Shownotes auf drinkag1.com/vitaminx. Hier unten ist der Link, wenn ihr auf YouTube seid, wenn ihr nicht auf YouTube seid, auf Spotify, Apple, Deezer, Amazon und so weiter, die ganzen Podcast-Plattformen, wir sind ja irgendwie auf 16 Plattformen unterwegs. Keine Vertragslaufzeit, 30 Tage Geld-Zurück-Garantie, keine Versandkosten und die einzelnen Details zu den gesundheitlichen Vorteilen findet ihr genau wie das Angebot hier unten in den Link in den Shownotes, drinkag1.com/vitaminx. Und jetzt viel Spaß bei eurem Valentinstate. Ciao, ciao.
Schön trinken, lecker.
Vitamin X, Werbung, Ende.
Und solche Sachen machen wir ganz konkret seit einigen Jahren und das schlägt sich jetzt durch. Das heißt, die Leute wissen, wir stehen an ihrer Seite, unabhängig von Wahlen, auch zwischen den Wahlen. Wir helfen, wir unterstützen konkret, sind da. Und die Mischung aus allen Punkten hat dazu geführt, dass wir jetzt diesen Hype haben und diese Steigerung. Und ich denke natürlich auch, ein entscheidender Move ist, dass Warnknecht weg ist, dass dieser Streit weg ist, dass die Leute jetzt unsere Inhalte wieder sehen und nicht immer nur den Streit zu sagen, der eine sagt was, der andere sagt wieder das Gegenteil und sowas. Das hat endlich aufgehört.
Aber was sagt ihr bei Energie? Wie kriegt man die Energiekosten runter? Seid ihr auch für diesen Zwang, wie der Habeck das macht, dass er einfach sagt, hey, macht das und Finanzierung schaut ihr euch im Nachhinein an? Oder seid ihr komplett energieoffen, wo auch immer das günstigste her ist, Hauptsache für den Bürger? Das ist das Einzige, was ich da nicht gefunden habe im Wahlprogramm.
Bei uns? Nein, wir sagen das nicht, dass egal wo das günstigste ist. Du musst die Klimaziele erreichen. Wir haben uns die gesetzt und das ist auch notwendig. Aber da gibt es ganz verschiedene Punkte, die man machen muss. Also zum einen sagen wir, dass die Energiekosten sozial gestaffelt sein müssen. Dass sozusagen Menschen, die wenig haben, eine geringere Kosten haben beim Heizen zum Beispiel, wie jetzt Menschen, die ein großes Haus haben mit sehr viel Verbrauch. Das heißt, das kannst du auch sehen. Menschen, die in Armut leben, haben eine kleine Wohnung, haben kleine Heizungen, können gar nicht so viel verbrauchen, zahlen aber oft prozentual viel mehr wie jemand, wo ein Riesenhaus hat, keine Ahnung, Heizkörper an jeder Ecke und viel mehr verbraucht. Und da wollen wir eine Gerechtigkeit herstellen, dass auch wiederum diejenigen, die mehr verbrauchen, mehr bezahlen. Das ist da einmal eine Logik. Dann wollen wir, dass wenn in Häusern, in Mehrfamilienhäusern, in Häusern Heizungen saniert werden, dass die Kosten, die dafür investiert werden, nicht auf die Mieter umgelegt werden, dass der Einzelne wieder dafür zahlen muss, sondern dass der Staat es auch subventioniert. Wir sagen, es gibt Ziele, die wir erreichen müssen und du kannst die Kosten nicht den Einzelnen überlassen, das zu machen, weil so eine Heizung auszutauschen kostet immens viel Geld und da muss der Staat Geld dafür hergeben. Das kann aber im Moment nicht, weil wir eine Schuldenbremse haben.
Aber das Geld könnte ja theoretisch nach eurer Fasson quasi aus dem Kohle kommen, die man nicht mit Militär steckt, ne?
Zum Beispiel, das ist natürlich auch.
Also sagen, oder in der Ukraine ganz konkret, ne? Vielleicht noch eine letzte außensicherheitspolitische Frage. Ihr wollt aus der NATO raus, oder?
Spätestens nach dem Quatsch, den Trump jetzt die Tage gerade betreibt, ist, glaube ich, die NATO ehrlich gesagt nahezu tot. Also ich weiß nicht, in welcher Variante und in welcher Konstellation dieser Welt noch eine NATO bestehen kann mit einem Typen, der faktisch sich gegen die eigene europäischen Verbündeten im Westen stellt, wie Trump, der jetzt, also ich meine, ich weiß nicht, was haben die jetzt eigentlich gegründet, Trump und Putin, die NAPO oder irgendwas, ja, also ich meine, also ich weiß nicht, wie die NATO in irgendeiner Weise überlebensfähig sein soll nach dieser Logik. Die europäischen Staaten sind zu Recht in Panik, ehrlich gesagt, was da gerade passiert, weil die sich das alle nicht erklären können, wie das jetzt eigentlich weitergehen soll. Ich meine, du musst dir vorstellen,
dass... Es ist einfach zwei Frontenkrieg. Es fehlt eigentlich, dass die Amerikaner wieder in der Normandie landen.
Naja, überleg mal, wir haben US-amerikanische Atombomben in Deutschland stationiert. Der Trump hat den Finger am Knopf praktisch und steht jetzt auf einmal auf Putins Seite und beschimpft Europa und beschimpft Zelensky als Diktator. Und
schlechten Comedian auch noch.
Genau.
Und als mittelmäßigen Comedian.
Als mittelmäßigen Comedian, genau. Dabei ist er der größte Clown, der irgendwie auf dieser Erde rumläuft. Und denkst mir so, okay, wie wollen wir darüber? Also, wie gesagt, die NATO, sorry, die ist tot, spätestens seit dieser Woche. Und die Frage ist, was kommen wird. Und wir haben als Linke, bei uns hat man immer kritisiert, wir sagen, die NATO ist falsch. Ja, jetzt bestätigt sich das. Wir haben immer gesagt, wir brauchen eine europäische Sicherheitsarchitektur, so wurde das immer genannt, sagen, wir brauchen die europäischen Staaten gemeinsam mit Russland, indem wir ein Bündnis schaffen, das nicht auf Rüstung ausgelegt ist, nicht als imperiale Macht, die in der Welt ausbeutet und irgendwie raubschatzt, wie noch zu Kolonialzeiten, sondern sagt, wir sichern uns ab, arbeiten und kooperieren zusammen, löst uns von der Idee, uns zu konfrontieren, sondern eher eine Idee von Kooperation und Zusammenarbeit. Wir stärken die UN, wir stärken die UNO und tun die nicht immer mehr kaputt machen.
Zusammenarbeit mit Russland, richtig?
Also das war Europa immer die Idee, die wir hatten.
Vladivostok.
Das war die Idee, die wir immer hatten. Gesagt haben, hey, die NATO führt zu einer Blockkonfrontation zwischen Russland, NATO, China, Indien. Und das wollen wir auflösen. Wir finden das falsch, dass wir praktisch uns Teil eines imperialen Akteurs uns hinstellen, sondern sagen, wir wollen das auflösen, wir wollen wegkommen von dieser Idee, dass es große imperiale Staaten gibt, die aufeinander losgehen oder sich ihre wirtschaftliche Sicherheit absichern durch Kriege und durch Macht, sondern das auflösen und sagen, nee, wir sind ein europäischer Kontinent, wir wollen als Europa gemeinsam zusammenarbeiten und wollen keine Front haben in Richtung Russland, sondern zusammen. Das ist natürlich jetzt seit dem Krieg Russlands in der Ukraine ein bisschen... Auch praktisch sehr fragwürdig und in Frage gestellt, aber trotzdem bleibt der Weg am Ende der, dass wir uns lösen müssen von dieser Idee, dass wir Imperien gründen. Ich finde auch, der falsche Weg wäre zu sagen, hey, EU muss sich jetzt rüsten und wir machen jetzt ein EU-Imperium gegen die UN, gegen das US-Imperium, gegen das russische Imperium. Das wird die Welt in einen Weltkrieg führen am Ende, in dem übel viele Waffen produziert werden, Waffen exportiert werden in die ganze Welt und Konflikte nur noch per Krieg gelöst werden. Davon müssen wir uns unbedingt lösen. Wie gesagt, das Ergebnis ist am Ende zerstörtes Gaza durch deutsche Waffen, ausgeführt durch Israel. Du hast die Ukraine, Millionen Menschen auf der Flucht und unterdrückt. Du hast in der Türkei einen Diktator Erdogan, der Mitglied der NATO ist, der illegal Staaten um sich herum bombardiert, seine eigene Bevölkerung tötet und verfolgt. Das ist der Wahnsinn, was auf der Welt gerade passiert. Meistens mit deutschen Waffen, meistens mit US-Waffen, meistens in der Logik der NATO. Dabei scheißt gerade der Trump auf alles, was die NATO immer gesetzt hat und die europäischen Staaten gesetzt haben. Also wie gesagt, meine
Art... Würdest du sagen, die NATO ist eigentlich nur so ein Sales-Konstrukt für Waffen oder was?
Naja, es war schon mal was anderes. Es ging ja schon um, das war immer so, wurde nach außen getragen, wir haben westliche Werte, wir wollen irgendwie, dass Menschenrechte geachtet werden, pipapo. Und deswegen sind wir ein Bündnis, eine Werteunion, ein Bündnis von Menschen, die Menschenrechte achten und das sichern wollen und dann eben auch militärisch und uns schützen vor irgendwie den bösen Russen und anderen. Genau, und aber im Moment ist eigentlich die Frage, was ist eigentlich die Funktion der NATO, wenn jetzt die Grenzen sich so aufgelöst haben und wie gesagt, Trump gerade ein Bündnis mit Putin gegründet hat.
Aber die Linke ist ja historisch eigentlich den Russen deutlich näher, als sie den Amis jemals sein könnte, ne?
Naja, historisch aus dieser Logik des Kommunismus und der kommunistischen Bündnisse. Aber Putins Russland ist ja nicht mehr auch nur annähernd irgendetwas mit diesem sozialistischen, kommunistischen Staat Russland oder USSR zu tun, sondern Putin hat ein hochkapitalistisches System von Oligarchen, ähnlich dem Modell, das was ja der Trump ja jetzt macht mit seinen Oligarchenkumpels Musk, Bezos, Zuckerberg und so, hat ja der Putin schon lange in Russland eingeführt und eingerichtet, indem es um wirtschaftliche Interessen ein paar weniger geht, die ihre Macht ausweiten wollen in der Welt durch Kriege. Und dieses Prinzip führt ja der der Trump jetzt in ähnlicher Weise aus und uns kann gar nicht so, also uns trennt so viel von Putin, allein schon bei der Frage der Menschenrechte im Umgang mit Schwulen, Lesben, Transmenschen, da hat er eine ganz andere Idee von Gesellschaft, wie wir als Linke, die wir verteidigen wollen, gegen auch solche Leute.
Was steht bei euch bei Transmenschen drin? Also steht bei euch auch diese Geschlechtsangleichung soll von der Krankenkasse übernommen werden? War das bei euch oder war das bei den anderen?
Nein, haben wir auch, genau. Wir sind da sehr, sehr offen und sehr weitgehend in dieser Frage von.
Also eine höhere Zuzahlung wahrscheinlich, ne?
Genau, also wir sind da sozusagen sehr weitgehend auch und unterstützen die Forderungen der Community, der gesamten LGBTQ-Community. Und stehen auch an deren Seite. Und ich meine, ihr müsst euch vorstellen, in den USA hat der Trump ja jetzt vor 2 Wochen am Stonewall-Mahnmal, das ist in New York, das Mahnmal, das erinnert an die Riots, wo schwarze Transmenschen sich gegen die Polizei aufgelehnt haben, auf denen die CSDs weltweit ja begründen. Wir feiern ja, wenn CSD-Paraden sind, ja diese Riots, diese Auflehnung von schwarzen Transmenschen vor allem, die gegen die Polizei gekämpft haben in der Christopher Street in New York. Und dort gibt es ein Mahnmal, wo LGBT dran stand. Und er hat jetzt per Verordnung das T wegnehmen lassen an diesem Mahnmal und löscht praktisch die Identität der Transmenschen in den USA aus Büchern, aus der Schulbildung, aus den Mahnmalen weg. Das ist praktisch ein autoritärer Staat, den der da gerade einrichtet in den USA. Ähnlich dem Modell von Putin. Deswegen verstehen die sich ja auch so gut, weil genau das Gleiche hat ja Putin vor ein paar Jahren ja erst in Russland umgesetzt, dass man keine Regenbogenfahnen mehr zeigen darf und so weiter. Und das ist die Entwicklung, in die es geht. Und ich sag euch, das trifft heute die Transmenschen, morgen die Schwulen, irgendwann die Geflüchteten, dann die Migrantinnen. Irgendwann ist niemand mehr übrig. Und dann nur noch die paar wenigen. Und das hatten wir schon mal in der deutschen Geschichte.
So Reinhaltung
der
Welt. Meinst du, ne?
Naja, immer weniger. Genau. Und damit ist keiner mehr von. Damit werden wir irgendwann alle abgeholt und abgeschoben oder sonst irgendwo hingesteckt. Und das ist die Gefahr, auf die wir uns begeben. Und ihr müsst euch vorstellen, Putin und Trump haben beide den Finger am Knopf von irgendeinem verrückten Atomkrieg. Und die sind beide nicht zurechnungsfähig, meines Erachtens. Die werden, wie gesagt, besser für irgendwas anderes, aber nicht für das, wofür sie jetzt an der Macht sind. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Und da müssen wir als Europa eine andere Logik einstecken und nicht sagen, mehr Rüstung, mehr Waffen, wir machen das jetzt auch so wie die, sondern wir müssen sagen, nee, wir wollen eine friedliche Welt, wir wollen eine Welt des Dialogs, wir wollen andere Institutionen stärken, weil wir sonst uns in eine gefährliche Bahn begeben.
Es ist wirklich so, als hätten wir Dieter Bohlen als Kanzler. So stelle ich mir das gerade vor, was in den USA und Russland irgendwie abgeht.
Genau, und ich glaube, Dieter Bohlen wäre sogar vernünftiger. Ehrlich gesagt, und das ist das Schlimme.
Ja, da würden nur gelbe Zettel.
Aber denk dran, hast du gehört, was er gesagt hat? Die Europa sind ja mit Aufrüstung, aber der Trump hat gesagt, dass er sich mit Putin und Xi Jinping zusammentrifft, um die atomare Abrüstung zu halbieren, Waffenausgaben zu halbieren. Und der will ja wenigstens den Krieg beenden. Ist schon eine gute Sache. Wenn du Strack-Zimmermann und diese anderen Menschenvernichter anhörst, bei denen gibt es ja nur eine Lösung: so lange Waffen schicken, bis die Oreschnik-Raketen atomar gefüllt auf uns landen. Das ist ja quasi deren Ziel von den allen anderen. Taurus nach Russland abfeuern, diese ganze Hundescheiße. Aber der ist der Einzige, der sich wirklich hinsetzt. Gaza-Waffenstillstand wenigstens versucht hat. Gut, sein Plan danach war halt ziemlich übel.
Ja,
mit dem alle Gaza abschieben.
Ziemlich übel ist gut. Ziemlich übel ist gut. Der will Mar-a-Lago aus Gaza machen.
Ja, der hat gut angefangen mit dem Waffenstillstand. I want to make the Riviera the Middle East. Also ja, das war halt, dass er danach einen Hotel-Golfplatz daraus machen will.
Nein, aber dass er das versucht. Nein, dass du keine Fake News verbreitest, will ich daran erinnern. Der Trump fordert von den europäischen Staaten, also von den Mitgliedern der NATO, 5% Rüstungsausgaben im Jahr. Das sind über 300 Milliarden Euro jedes Jahr, die er verlangt von den europäischen Staaten in der NATO, damit die USA die europäischen Staaten weiter schützt. Weil er gesagt hat, wenn noch jemand angreift, ist mir das scheißegal, wenn ihr nicht 5% bezahlt habt.
Nee, ich meinte, sorry. Was ich gesagt habe, war, er will die Ausgaben nur bei USA, China und Russland halbieren. Also der wollte es nur bei den dreien halbieren.
Ja, genau.
Bei Europa, das nimmt er ja eh nicht ernst. Europa ist, die können so viel ausgeben, wie die wollen. Hauptsache, die kaufen US-Waffen. Das ist halt das einzige Wichtige.
Ja, genau. Aber er will, dass wir 5% ausgeben, sonst schützt er uns nicht mehr. Keine Ahnung, ob er dann die Atombomben in die Luft und dann wieder, ich weiß es nicht. Weil die sind ja eigentlich eher Richtung Russland gerichtet. Aber was machen wir eigentlich mit den Atombomben, die in Deutschland stationiert sind?
Du könntest ja einfach
in die Luft, ja, ich weiß es nicht.
Baden-Württemberg ist sowas von weg, weil hier ist ja der NATO.
Die kann er benutzen, ja. Also die kann er benutzen, wie er will. Er ist der einzige Befehlshaber über die Atomwaffen. Genau. Der hat hier immer den Nuclear Football. Und wenn du die 5% nicht ausgeben willst, dann kann er die halt benutzen.
So in der, ja, du hast, also das ist verrückt, genau, das ist völlig irre, was da gerade läuft. Nein, ich glaube ihm kein Wort, ehrlich gesagt. Also diese Abrüstungslogiken, die er verfolgt, ist ja eher sozusagen, wir teilen uns die Welt einfach gegenseitig auf. China darf Taiwan übernehmen, Russland kriegt die Ukraine, er kriegt Grönland und Mexiko und Kanada.
Panama-Kanal.
Genau, Panama-Kanal. Und dann teilen die sich das einfach am Tisch auf. Das ist ihm seine Idee. Lass uns keine Kriege machen, sondern wir teilen es einfach direkt auf, wir schützen uns gegenseitig. Dann brauchen wir auch keine Waffen und das ist natürlich keine Logik und das geht natürlich gar nicht, weil wie gesagt, Gaza, bestes Beispiel, er will aus Gaza Mar-a-Lago machen und dort Urlaub machen in Zukunft statt in Texas oder wo auch immer es sonst abhängt. Das muss man verhindern, diese Logiken müssen wir verhindern. Da bin ich wiederum, sagen, die Linke ist an der Seite der Menschen, die unterdrückt werden von solchen imperialen Staaten und von Reichen und Superreichen, die meinen mit ihrem Geld alles bestimmen und belegen zu können in der Welt. Deswegen, ja, wir sind an der Seite der Entrechteten, der Unterdrückten und werden es auch weiter sein gegenüber Trump, Putin oder wie auch immer die alle heißen.
Und das ist halt geil, finde ich, weil jede andere Partei sich auf irgendeine Seite schlägt und ihr sagt, wir sind gegen alle Dreckigen sozusagen.
Richtig. Ich finde nicht, dass es irgendwie einen Menschen gibt, der eine Waffe in die Hand nehmen muss, um irgendeinen Staat zu verteidigen. Für die Interessen einzelner oder weniger. Sondern Menschen sollten nicht an die Waffe gehen müssen, um irgendetwas zu verteidigen, wo ein Mensch gegen einen anderen Menschen, ein Arbeiter gegen einen anderen Arbeiter kämpft, die beide praktisch geschunden sind von ihren Staaten, von irgendwelchen Superreichen, die sie unterdrücken. Das heißt, das lehnen wir ab als Logik. Das heißt, niemand muss gezwungen werden, mit einer Waffe in der Hand irgendetwas zu verteidigen, weil die verteidigen ja nicht das eigene Heim oder die eigenen Kinder, sondern die verteidigen einen Staat, eine Grenze, die da aufrechterhalten wird, um Interessen zu sichern, einzelner weniger, die damit sehr viel Geld verdienen. Und das lehnen wir ab als Logik. Deswegen, ich würde niemals eine Waffe in die Hand nehmen und in irgendeinen Krieg ziehen für irgendjemand, sondern sollte jemals ein Krieg ausbrechen, würde ich auch wie viele andere meine Kinder schnappen, meine Familie schnappen und abhauen und
flüchten. Und da sind wir beim Thema,
genau. Und flüchten und weggehen und versuchen, eine Situation zu vermeiden, in der man in so nicht irgendwie diese Logik des heldenhaften Sterbens für irgendein Land, das mag in irgendwelchen coolen US-Filmen, die ich auch geguckt habe und irgendwie faszinierend finde, funktionieren. Aber ein Film ist was anderes wie die Realität und zu Recht leben hier in Deutschland viele junge ukrainische Männer und russische Männer, die abgehauen sind vor dem Krieg, weil die nicht sterben wollen wegen den Interessen von irgendwelchen wenigen Verrückten. Und jetzt schau dir das Ergebnis an. Wie viele junge Männer sind gestorben in der Ukraine und jetzt kommt so mit Waffen, die die USA geliefert hat, und jetzt kommt Trump und sagt, ihr gebt einfach alles ab. Und ich verhandle jetzt einfach mit dem Putin. Mir scheißegal, ihr seid alle gestorben. Für was sind die gestorben? Für was sind die jetzt gestorben? Was ist das Ergebnis? Da sind so viele Menschen gestorben, jetzt setzt sich ein Trump mit dem Putin hin, verhandelt über den Kopf der Ukraine.
Hätte man auch direkt machen können.
Für seine eigenen Interessen und sagt, wenn ihr weiter geschützt werden wollt, Ukraine, müsst ihr mir auch noch eure seltenen Erden und Getreide und eigentlich gebt ihr mir einfach alles ab, ihr gehört mir jetzt. Das ist wirklich schlimm und pervers. Deswegen lehnen wir als Linke grundlegend diese Logik, Lösungen von Konflikten mit Kriegen ab, weil am Ende sind die Geschundenen und die Leidtragenden immer die Armen, immer die normalen und einfachen Menschen in dem Land und eben nicht diejenigen, die eigentlich Verursacher sind dafür.
Wie viel Prozent braucht man im Bundestag, damit ihr diese Nord Stream Akten rausrücken könnt, damit ihr wisst, wer das bombardiert hat? Das, was die ja irgendwie geheim halten, wegen dem Third-Party-Rule, wegen diesen Geheimdienst-Infos, damit man die nicht leakt, das ist ja der Grund, warum wir nicht wissen, wer Nord Stream da gesprengt hat. Aber wie viele Prozente braucht man, damit man die rausrücken kann? Ist das Untersuchungsausschuss? Braucht ihr da 25% oder wie
funktioniert das? Genau, für den Untersuchungsausschuss, soweit ich weiß, braucht man 25% oder zwei Fraktionen. Das sind so die zwei Wege. Genau, und die braucht man. Keine Ahnung, aber so im Detail, weil wie gesagt, ich sitze ja noch nicht im Bundestag.
Wenn du da bist, musst du über deinen Schatten springen. Dann musst du bitte sowohl zur Sarah als auch zur Alice gehen und sagen, hey, hört mal zu.
Nein, zu Alice
für
nicht.
Diese Sache, Salim, niemals. Für diese Sache müssen niemals. Wir uns, für diese Sache müssen wir uns zusammentun. Ja. Wir müssen wissen, wer dieses deutsche 9-11 kreiert hat. Also das ist ja der größte Skandal. Also
mit Sarah muss ich zugeben, würde ich in dem Fall, bei solchen Sachen würde ich das machen. Das sagen wir müssen,
Christian Lindner auch. Wenn
es darum geht, aufzuklicken, egal mit wem, außer jetzt aber den Nazis, die gibt es für mich faktisch nicht. Die dürfen wir einfach überhaupt gar nicht in irgendeiner Weise in Bezug nehmen. Die dürfen niemals... Jetzt
mal aufpassen mit deinem Mikro, dass du nicht aufmachst da unten.
Die dürfen niemals bestimmend werden für irgendwas, egal für was. Deswegen spielen die keine Rolle. Aber
ist es, aber warte mal, kannst du mir das ganz kurz politisch erklären? Das heißt, angenommen, ihr seid für eine Sache, ne? Angenommen, ihr seid dafür, dass irgendwie bestimmte, keine Ahnung was jetzt, dein Cousin aus Italien soll abgeschoben werden, okay? Und er ist aber essentiell für die deutsche Interessenskultur für irgendwas. Und AfD will ihn nicht, also Alice Weidel will ihn nicht abschieben, weil der essentiell ist für Deutschland. Du willst ihn nicht abschieben und Sarah Wagenknecht wollen ihn nicht abschieben, aber die Regierungspartei alle wollen den abschieben. Angenommen, dieser abstruse Fall jetzt. So, ist es dann politisch verwerflich, wenn du dich dann mit der Alice zusammentust, um deinen Cousin vor der Abschiebung zu retten, nur weil Alice dafür mitgestimmt hat? Habe ich das richtig verstanden?
Das hast du richtig verstanden. Aber da geht es darum, wenn eine Mehrheit nur zustande kommt mit der AfD.
Ja.
So, wenn ich eine Mehrheit mit ihr nur mit ihr zustande kommt, dass mein Cousin nicht abgeschoben wird, dann stimme ich nicht dafür. Weil sie
dann lässt du deinen Cousin lieber abschieben.
Ich bin da grundlegend gegen Abschiebungen und ich versuche die Mehrheit zu organisieren mit den anderen, aber mit den Nazis, aber in der Fall ist schon sehr abstrus, Selim, gell? Aber weil die würden ja auf der Seite der stehen, die meinen Cousin abschieben wollen.
Nee, ich sag ja, der ist essentiell aber, für das Interesse, der ist angenommen so deutscher Atomforscher oder sowas.
Genau, aber auf jeden Fall, nein, mit den Nazis niemals. Die dürfen einfach keine Macht bekommen, die dürfen auch in keiner Weise bestimmend werden in diesem Land. In dem Moment, wo sie das machen, weil selbst wenn sie in einem Punkt was Richtiges machen, machen sie danach 10 Punkte, indem sie unser Land zerstören. Und dann ist nicht nur mein Cousin abgeschoben, sondern du, ich und alle anderen mit.
Ich würde sagen, deine komplette Familie ist wieder in Marokko. Ich glaube, ich habe mit Salim diese Diskussion in mindestens 100 Folgen schon gehabt, weil er sieht immer die anderen, aber er könnte sich selbst gar nicht... Also ihm fehlt, glaube ich, diese Abstraktheit, das zu checken, dass das tatsächlich Remigration auch er wäre.
Na klar. Also ich meine, die verteilen Abschiebetickets in Briefkästen.
Nein, aber schaut mal. Ja, aber guck mal, wenn wir jetzt zum Beispiel dafür sorgen könnten, dass Betriebe in Deutschland nicht die Existenz ruiniert wird, sagen wir mal. Nicht jetzt diese bösen Milliardäre, sondern angenommen so Mittelständler einfach, die so knappe Margen haben, dass wenn wir weiter Waffen liefern, die alle pleite gehen. Dummes Beispiel jetzt. Und wir sind ja immer noch Vertreter vom deutschen Volk. Und wenn wir jetzt bei einer Sache, also Politik ist ja nie schwarz-weiß, also wenn wir jetzt jemanden retten können, wie zum Beispiel, wir haben jetzt ein ganzes Flüchtlingsheim, wo nur Physiker arbeiten, wo Alice sagt, okay, die brauchen wir ganz dringend, weil die wichtig sind für Deutschland, dann ist ja diese eine Sache, die gut ist fürs gesamte Land, da sollte es ja gar keine Parteien geben. Das ist ja nur, okay, das ist gut für das Allgemeinwohl, dass Betriebe weniger insolvent sind, dass Energiekosten senken, dass wir zum Beispiel dafür sind, dass, wie du gesagt hast, dass wenn wir zum Beispiel eine fairere Umverteilung machen, wofür sich alle einig sind, also bipartisan effort, nennt man das in den USA, dann darf man eigentlich gar nicht gucken, wer sich da mitmeldet, sondern du guckst nur nach vorne und sagst, okay, das ist das wichtig, das bringt unser Land voran, das ist wichtig, dass wir unsere Bürger schützen, alle mal die Hand hoch. So, und dann ist es eigentlich egal, also dass man zuerst guckt, wer mitstimmt, dann wird ja jede Wahrheit falsch und alles Falsche wird zur Wahrheit, je nachdem, wer mit dir stimmt. Also wenn dein Kind dich fragt, hey Mama, ist Wasser trinken gesund? Dann guckst du ja nicht zuerst rüber zu Alice und wenn Alice sagt, ja, Wasser ist gesund, dann kannst du ja nicht sagen, nein, Wasser ist ungesund, weil sonst haben die Rechten...
Aber da vermischst du jetzt was, weil sagen, wenn Wasser gesund ist und die Alice sagt auch, ist Wasser gesund, kannst du davon ausgehen, dass alle anderen Parteien im Bundestag auch sagen, Wasser ist gesund. Das geht nicht darum, dass wenn die bei irgendwas mitstimmen, weißt du, die Frage ist nicht, stimmen die was mit oder nicht mit uns. Das passiert mit dem Gemeinderat auch. Wir haben ja auch AfDler da sitzen und sagen, wir stellen den Antrag, die stellen mit. Ja, 90% aller Sachen, die wir beschließen, beschließen wir einstimmig. Da ist die AfD immer dabei. Das ist nicht das Ding. Das ist nicht die Frage. Es geht nicht darum, weil die jetzt bei irgendwas zustimmen oder irgendetwas ablehnen, was ich auch richtig finde oder falsch finde und deswegen mache ich das jetzt nicht. Nein, nein, nein. Also nicht, dass das vermischt wird. Darum geht es nicht. Es geht um den Fall. Ich bekomme eine Mehrheit nur mit ihren Stimmen. Das heißt, ich kriege diese 51%, die ich brauche für eine Abstimmung, für eine Sache, die mir wichtig ist, nur mit deren Stimmen. Und das geht nicht. Weil dann muss ich weiterschauen, dass ich eine Mehrheit organisiere ohne die Stimmen der AfD. Nicht, weil sie für was sind oder was oder gegen was sind, sondern bei allen vernünftigen Sachen sind die auch alle dabei. Wie gesagt, im Gemeinderat Stuttgart, 90% aller Beschlüsse sind einstimmig. 5% der Beschlüsse ist mit einer Mehrheit und 5% der Dinge, der Beschlüsse sind, wo wir jetzt beteiligt sind, wo wir in einer Minderheit sind und keine Mehrheit haben für Sachen,
die wichtig
sind.
Wie viele seid ihr? Sitze?
Ja, also, dann ist Nord Stream das perfekte Beispiel dafür. Weil, und die AfD? Weil der Grund, warum ich Nord Stream erwähnt habe, ist ja, dass quasi drei Parteien ja davon ausgeschlossen sind, das veröffentlichen zu können. Das sind ja die komplette Ampelkoalition. Die ist ja dagegen, dass man diese Nord Stream-Akten quasi veröffentlicht. Das heißt, die einzigen, die überhaupt da dran kommen können, sind ja die Oppositionsparteien. Und das wäre quasi ja so ein Beispiel, wo Wasser für euch drei dann gesund ist, aber die Regierungsparteien aber nicht mit der können, AfD. Weil also, sie wie gesagt,
ja. Mit krass. Allen anderen. Das heißt, mit allen anderen, aber nicht.
Es geht darum, denen keine politische Handhabe zu geben.
Ah, nee, CDU das, geht ne? ja auch. Ja. CDU geht ja auch.
Na, guck mal, CDU hat ja diesen, sag ich mal, Stilbruch, wobei Stil ist eigentlich ein zu nettes Wort, noch eigentlich diesen Skandal verursacht, ja. dass sie erstmals in der Nachkriegsgeschichte mit der AfD gemeinsame Sache versucht haben zu machen, was ja nicht gelungen ist, weil FDP und auch einige innerhalb der CDU gesagt haben, nö, fickt euch, und von innen boykottiert haben. Aber das ist schon...
Genau, und ich kann nicht mit Leuten zusammenarbeiten, deren Anhänger mich bedrohen. Also ich meine, die ganzen Morddrohungen, wir haben vorhin drüber gesprochen, Morddrohungen, Angriffe, Beleidigungen, die ich bekomme, sind meistens AfD-Anhänger.
Muss gar nicht so weit gehen. Sobald hey, ich eine linke Sache sage, kriege ich auch Drohungen, alles. Genau. Und vor allem wirst du immer direkt als dumm abgezahnt, obwohl du dich innerlich mit auseinandergesetzt hast und nicht auf Populismus reingefallen bist.
Weißt du, die wollen, dass du ihnen die Hand gibst und dann beißen sie rein und dann fressen sie dir den ganzen Abend den Kopf und alles andere mit und spucken dich aus. Und deswegen darf man ihnen diese Hand nicht geben. Übrigens mache ich das auch ganz physisch nicht. Ich rede nicht mit denen, ich gebe denen nicht die Hand, ich beachte den nicht, die müssen spüren, dass sie Aussätzige sind, dass sie am Rand der Gesellschaft sind, dass sie nicht dazugehören, dass ich mittendrin bin, aber sie nicht. Genau, als Luigi, das macht ihn noch fuchsteufelswilder, dass der Luigi kommt und dem Bernd sagt, sorry Bernd, aber du gehörst ja nicht dazu, ich schon. Sorry, und das muss man denen den müssen die spüren, das müssen die körperlich spüren, das müssen die physisch spüren. Das macht ihn auch verrückt, also ich habe das ja jetzt erlebt, die 8 Jahre. Und wenn man selber auch so agiert, habe ich gemerkt, dass SPD, Grüne, am Anfang waren die so unsicher, die CDU ja auch, sagen, ah, können wir mit denen reden, können wir mit denen in der Pause, so wenn es niemand sieht, so ein bisschen quatschen und so. Nee, das merkt, die müssen spüren, auch die CDU muss spüren, die sind unter Beobachtung. Ich sehe das, wir sehen das, wenn die mit denen so tun, als seien sie Freunde. Und das müssen wir verhindern. Wir müssen klar machen, mit denen gibt es keine gemeinsame Arbeit im Parlament und sonst irgendwo.
Bist du?
Die meisten von der AfD sind doch CDUler, CSUler. Das sind ja einfach nur CDUler, die rübergegangen sind. Nicht?
Ja gut, aber...
Von den Funktionären würde ich sagen, da sind schon viele dabei. Aber wenn du da hinten die Basis anguckst, es geht ja auch nicht um den, sag ich mal, konservativen Funktionär. Es geht ja um den ganz Rechten im Hintergrund. Ne?
Genau.
So verstehe ich das. Also so geht es mir persönlich auch. Also, weiß ich nicht, so eine, klar finde ich die Weidel scheiße, aber trotzdem würde ich mich mit der an einen Tisch setzen. Aber die Leute, die sie hinten dran vertritt, wären für mich auch ein Grund, das so wie du zu machen, genau. Und zu sagen, nein, für mich nicht diskutierbar.
Und im Stuttgarter Gemeinderat sitzt ein Typ, der gewählt ist für die AfD, der Mitarbeiter ist von einem Landtagsabgeordneten, gegen den ermittelt wird, weil der mit Schusswaffen in den Landtag läuft. Also ich meine, das sind auch gefährliche Leute. Ich habe keine Ahnung, ob der mir gegenüber sitzt und ich sage ihm irgendwas in der Runde und widerspreche. Und widersetze mich und der eine Klare dabei hat oder irgendwas. Das sind gefährliche Leute.
Wie kommt
der
überhaupt mit der Waffe in den Landtag rein?
Ja, die Landtagsabgeordnete werden nicht überprüft und kontrolliert in der Weise.
Die haben doch Immunität.
Ja, das heißt, du könntest mal rein hypothetisch, du würdest dich jetzt radikalisieren als Luigi Partisano und würdest den Bundestag spazieren mit einer Machete, könntest du Merz enthaupten, weil die dich nicht kontrollieren?
Naja, ich muss zugeben, als Mitarbeiter im Bundestag werden Taschen und so geprüft. Ich weiß nicht, wie das für Abgeordnete ist, aber dadurch, dass sie Immunität haben, dürfen
find's
sie
bestimmte
Sachen nicht...
Das wir haben die gleiche Frisur, ich kann das du reingehen.
Genau, ich bin gespannt, ob meine Taschen dann kontrolliert werden oder nicht, ob nur reingucken und ob sie das auch durch so einen Scanner schieben.
Das wäre witzig,
so,
wenn ich da reingehen, einfach.
Weil das weiß ich nicht, wie das,
einfach
wie das ist.
Einfach kompletten Kabinett vorne mal schön in dem Arztglas machen.
Ja, merkt ja keiner.
Direkt, jeder Krieg wird beendet, wenn die alle am Trippen sind. Krieg beenden, Love, Peace, Harmony. Ruft Donald an, yo, Bro. Ja, ich glaube, das wäre auch eine gute Lösung für die ganzen Probleme auf der Welt. Einfach mal das komplette Kabinett einmal zudröhnen.
Ja, ich glaube auch, dass die Zahl der Zugedröhnten im Bundestag nicht gering ist.
Glaubst du, Lindner hat gekokst bei diesen ganzen Verhandlungen? Hast du die Augen von dem gesehen?
Oh, das weiß ich nicht. Aber ja, ich glaube, da sind einige dabei, die gut drauf sind. Also vor allem auch, wenn man sich anguckt, diese eine Sitzung freitags, die den ganzen Tag ging, so wie die abgegangen sind untereinander. Mhm. Und am Tag davor haben die ja Party gemacht beim Laschet.
Guck mal, und das war schon, Salim, du hörst es noch, ne? Da haben wir, glaube ich, noch nicht drüber geredet. Ich vermute, dass das schon, dass Schwarz-Grün da schon besiegelt wurde. Weißt du, weil die beide nämlich den überschneidenden Punkt der Ukraine-Unterstützung haben. Ich glaube, dass Baerbock, Laschet, Habeck,
ja, Merz, die sind ja jetzt auch super enttäuscht. Die sind denen so weit in den Hintern gekrochen, die Grünen der CDU, dass sie sich so bereit gemacht haben für die Regierung, dass es jetzt prozentual wahrscheinlich nicht reicht. Und deswegen haben sie gerade so, schieben sie so einen Hass. Aber gut so. vielleicht kommen sie zur Besinnung. Und ich glaube auch an der Basis. Ich meine, ich kriege viele Rückmeldungen von Grünen an der Basis, die sagen so, hey, die einzigen Vernünftigen sind doch die Linken. Sie finden scheiße, was die Führungspartei macht dort, wie sehr die sich da Richtung CDU bewegen. Das wollen die eigentlich nicht. Ich glaube, die Grünen am Ende an der Basis freuen sich am meisten, wenn die Linke stark reinkommt in den Bundestag, damit die Führungsebene auch mal einen auf den Deckel kommt. Und da wird, glaube ich, ich würde sagen, meine Prognose ist, ab nächster Woche spielt der Habeck in der Bundespolitik keine Rolle mehr.
Glaube ich auch nicht. Ich glaube, ab nächster Woche ist Grün vorbei.
Ja.
Und wenn sie in einer Koalition mit drin sind, dann in einer ganz kleinen untergeordneten Rolle.
Die müssen raus, Bro, Alter.
Ja, dieser raus Habeck nicht, aber da wird sich was ändern auf jeden Fall, ja, bei denen.
Bro, dieser Habeck, Alter. Können wir den nicht? Also, guck mal, wir nehmen ja die ganze Zeit Leute auf aus Afghanistan. Kann man das nicht irgendwie in so einen Tausch vereinbaren? Dass wir die Taliban uns jemanden schicken, wir den Habeck schicken.
Da müssen wir mal drüber reden.
Das wäre aber schon witzig, wenn der Habeck versucht,
Habeck so mit voller Überzeugung. Habeck ist das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe, Mann.
Mit voller Überzeugung, Quardell, den Taliban
so eine Werbepumpe aufzunehmen. Quardell, diese Kanzlerduelle, dass also so etwas habe ich noch nie gesehen. Und dass er dann da noch Leute anzeigt, wenn die den als, du weißt schon was, Kopf bezeichnen. Also das ist ja noch nett. Also wenn man den sieht, ich glaube, der hat noch nie eine Frage irgendwie halbwegs produktiv beantwortet. Also das ist komplett Hiroshima. Guck mal, du jetzt hier. Guck mal, wir sind jetzt fast eine Stunde. Jede Frage kompetent, du ärmst nicht, alles kommt raus wie aus der Pistole geschossen, stehst dazu, weißt alles Bescheid.
Deswegen habe ich aber auch eingeladen, es gibt viele Politiker, die ich hier nicht hätte sitzen haben wollen.
Also der fängt immer an zu stottern, zu stammeln, zu sabbern und ich verstehe gar nicht, wie kurz muss dein Strohhalm gewesen sein, dass sein Strohhalm am Ende der längste gewesen ist, dass der als Kanzlerkandidat daraus geht. Also ich kann das wirklich, für mich ist das,
ich meine,
also wenn der 10% hat, was meinst du, vor 4 Jahren?
Vor 4 Jahren wollte er ja auch schon. Und dann hat die Baerbock sich durchgesetzt. Da hat er dann schon rumgeheult, er hätte es besser gemacht. Jetzt durfte er es machen und macht es beschissener, ehrlich gesagt. Das sehen ja alle. Und er hat sich auch richtig zurückgezogen, weil man sieht ihn ja kaum noch. Also der hat ja auch teilweise dann bestimmte, es gab ja dann so Duelle im Fernsehen und sowas. Ich war ganz erstaunt, weil er da ja auch gar nicht aufgetaucht ist. Und dann waren da andere. Und er hat sich irgendwie eine Zeit lang auch zurückgezogen, weil er auch ziemlich viel Scheiß erzählt hat, auch ziemlich daneben gelangt hat und so. Dann hat er diesen 10-Punkte-Plan ja veröffentlicht, auch für Sicherheit, dann hat er den wieder zurückgezogen, da gab es dann bei den Grünen ja auch Kritik und Chaos. Jetzt taucht er wieder so ein bisschen auf, ein paar Tage vor der Wahl, aber ich finde, er hat schon sehr miserabel gemacht. Ich glaube, da werden die Grünen selbst über ihn sehr urteilen nach der Wahl.
Wäre interessieren, ne? Also, was glaubst du?
Glaube ich auch, dass das dann
vorbei ist. Werden Scholz und Habeck, wenn Merz die ist wegklatscht am Sonntag, wovon auszugehen ist, danach noch eine Rolle spielen oder werden die beide in die dritte Reihe verabschiedet oder in Rente?
Die werden keine Rolle mehr spielen. Ich glaube, Habeck ist raus. Ich glaube, politisch ist er erstmal erledigt. Also wirklich erledigt. Scholz, ich glaube, für SPD-Verhältnisse, der wird schon noch irgendeine Rolle spielen in der SPD, aber keine große mehr. Ich glaube, der nächste große Mann wird der Pistorius sein, auf den sich ja alle da irgendwie kaprizieren, auch wegen dieser, weil das wohl, also für viele einen guten Job gemacht hat als Verteidigungsminister. Da ist er wohl anscheinend sehr geschätzt. Ich verstehe es zwar nicht, aber gut.
Wie soll man das verstehen? Also ich verstehe es nicht. Der lispelt da rum und sagt, ey, können wir bitte Schulden aufnehmen, unabhängig vom Staatshaushalt, dass wir das jahrelang jetzt für Waffen rausballern. Ja. Ich verstehe gar nicht, wie kann man als normaler Deutscher, der seine Nebenkosten nicht mehr zahlen kann, da sitzen, ja, top, gerne nehmen wir noch mehr Schulden auf, versauen das für unsere zukünftigen Generationen, damit wir Sprengstoff kaufen, der uns im Falle eines Falles eh nichts bringt, weil der Gegner Atomraketen auf uns abfeuert, dass dieser Typ so eine sinnlose Scheiße fabriziert und man dann denkt, oh, der ist so kompetent.
Aber ich verstehe nicht. Aber wenn er trotzdem sein Pistorius genau wird, du siehst ja, die sind ja dann, viele reagieren ja auch auf Umfragen. Ich finde es auch wirklich schlimm, dass in der Politik dann geschaut wird, wer ist gerade beliebt und wer ist unbeliebt. Und weil er jetzt der beliebteste in Umfragen ist, sagen sie dann halt, okay, Pistorius ist wichtiger. Und bei den Grünen weiß ich es ehrlich gesagt, ich glaube, die gesamte Führungsebene, Baerbock, Habeck, da wird sich viel verändern.
Das ist jetzt schon, der Typ sieht eigentlich aus wie wir, der hat die gleiche Frisur wie du, dieser
Banaschak, genau.
Ja, nur in blond, das ist die grüne Version von dir.
Ja, optisch. Mal schauen, ob der Banaschak einer ist, der eine Rolle spielt, genau. Ich glaube auch, die Lange wird nochmal eine Rolle, die Ricarda. Lang.
Nicht was?
Lang, genau. Ich glaube, die wird.
Also was glaubst du, kommt
sie? Aber sie ist doch das Hauptfeindbild von allen. Die zieht ja wirklich den Hass
auf. Den sich Hass der Nazi. Ich glaube, die Ricarda wird nochmal eine Rolle spielen, ja. Ich glaube schon.
Ja?
Die wird nochmal eine Rolle spielen. Die hat ja noch nie eine Funktion gehabt als Ministerin oder irgendwas. Naja, sie war nur in Anführungszeichen Parteivorsitzende, hatte ja noch nie eine Ministerrolle oder irgendwie Spitzenkandidatur oder irgendwas. Die war noch nie so wichtig. Also, die war noch nicht auf der Ebene von der Baerbock und jemand anderem.
Das heißt, die war halt Parteivorsitzende, ne?
Ja, gut, aber sozusagen in dieser Ministerrolle und sowas, das hat sie noch aber nicht gemacht. Aber
was soll sie für Ministerium machen?
Boah, ich habe keine Ahnung.
Nee, ich auch nicht.
Keine Ahnung. Will ich mir gar keine Gedanken machen. Wie gesagt, sollen die gucken. Aber ich glaube, da wird sich viel verändern auf Bundesebene in der Politik ab nächster Woche. Ja, und bei der FDP, wenn die rausfliegen, dann ist Lindner weg. Du, was arbeitet der eigentlich dann? Ich würde wirklich, also ich meine, was tut der dann?
Safe Zahnarzt oder sowas.
Aber die Zähne mit Kokain der wird auf Sylt Koks-Tester.
Wenn der nicht permanent zugekokst ist, weiß ich auch nicht. Wenn der da durch die Gegend rennt.
Ey, und was ich eigentlich finde,
man weißt du, was ich mich auch freue übrigens, weil ich gerade gedacht habe, der Lindner könnte auch Fahrer werden für Bundestagsabgeordnete. Bundesabgeordnete haben so einen Fahrerpool, auf den sie zugreifen können. Wenn ich in Berlin bin, kann ich irgendwie über eine App mir einen Fahrer buchen, dann werde ich mit irgendeinem Daimler durch die Gegend gefahren, wenn ich von A nach B fahren will.
Das ist schon krass, ne? Weil wir waren noch eben, also ganz kurz der Status
quo. Was ist mit Wohnung? Kriegst du da auch eine Wohnung bezahlt?
Nee, krieg ich nicht, die muss ich suchen. So eine Scheiße. Keine Ahnung, wo ich da eine Wohnung suchen soll, die ich zahlen kann.
Aber das heißt, du kannst einfach zu Hause bleiben. Du hast gar keine Anwesenheitspflicht.
Achso, du meinst, ich gehe gar nicht hin und bleib zu Hause. Nee,
aber musst du dahin? Also musst du jemals muss dahin oder nie?
Doch, natürlich, es ist eine Woche, also es ist immer im Monat eine Woche Sitzungswoche, so ungefähr. Und da muss ich schon hingehen, weil wenn ich nicht hingehe, ich muss mich eintragen. Immer dann, wenn ich nicht eingetragen bin, wird mir von meinem Gehalt Geld abgezogen. Das heißt, ich muss hingehen und muss auch präsent sein und arbeiten. Mache ich das nicht, dann reduziert sich das
Gehalt. Und die anderen drei Wochen bist du quasi auf Terminen im Wahlkreis genau. Die Probleme der Leute mitnehmen. Vielleicht nochmal ganz kurz für den Hörer. Du bist aktuell Gemeinde, Stadtrat Stuttgart sozusagen.
Genau.
Und erlischt das Amt, wenn du im Bundestag einziehst, oder machst du das parallel?
Nein, es erlischt nicht automatisch, sondern ich trete dann zurück. Also sage jetzt, okay. Haben wir ganz klar das Ding, dass sagen, wir machen keine Anhäufung von irgendwelchen Ämtern und Mandaten. Das heißt, in dem Moment, wo ich gewählt bin und das amtliche Endergebnis irgendwann Mitte März dann feststeht und ich auch wirklich dann gewählt bin im Bundestag, dann erkläre ich meinen Rücktritt. Das dauert dann ungefähr einen Monat, dann rückt jemand für mich nach. Und dann bin ich im Bundestag, genau, ich mache das
nicht. Wie hoch sind die Diäten, die du aktuell kassierst? Das ist wahrscheinlich ein Zehntel nur, ne?
Ja, man kriegt, das ist keine Diät, sondern es ist eine ehrenamtliche Pauschale, in Stuttgart relativ hoch. Das sind, ich komme auf so 20.000 bis 30.000 Euro im Jahr, die ich aber wie so ein Freiberuf besteuern muss. Das heißt, da gibt es keine Abgaben und nichts bezahlt, sondern es ist sozusagen eine Pauschale, die kompensiert das, dass ich nicht voll arbeiten kann, weil die Sitzungen im Gemeinderat sind fast
die Hälfte Tag, von dem, was du aktuell im Monat quasi hast. Das ist schon ein Riesensprung im Bundestag. Ne?
Ja.
Und deswegen könnte man auch sagen, ich meine, bei dir, wir haben eben drüber gesprochen, du wirst dann ja auch spenden, aber man könnte schon sagen, dass es für viele, sag ich mal, auch ein Karriereweg vielleicht sogar ist. Gerade wenn ich an so CDUler und so denke, die, oh ja, kann ich ja schön Karriere machen, sitz für immer auf meinem Sessel im Bundestag.
Ja, überleg mal, im letzten Bundestag saßen 800 Leute. Im nächsten Bundestag werden es auch wegen dem Wahlgesetz nur 600, also dann 630 sein, nicht nur. Aber wie viele Abgeordnete kennt man denn? Und da sitzen so viele Leute rum, die eigentlich, keine Ahnung, vier Reden halten in vier Jahren oder so, fünf Reden halten in vier Jahren. Du siehst nie was von denen, du kriegst nie was von denen mit. Und die kassieren genauso jeden Monat 12, 13, 14, 15.000 Euro Gehalt. Entsprechend, was sie für eine Funktion haben und sowas. Und von denen kriegst du nichts mit und die leben gut. Ja, sagen wir. Also ich werde am Ende netto ähnlich was haben, wie ich es jetzt habe. Somit bleibt es gleich. Und ich mache es schon aus einer ganz großen, tiefen Überzeugung heraus. Ein anderes Ding, was wir als Linke auch haben, wo wir sagen, hey, wir wollen eigentlich, dass Mandatszeiten begrenzt werden. Also ich habe auch gesagt, dass wenn ich jetzt gewählt werde, maximal nochmal einmal kandidiere. Zweimal, acht Jahre. Und dann nicht mehr.
So US-Präsidentenmäßig. Einfach zweimal und dann.
Zweimal und fertig, weil ich sage auch, dass man, keine 16, 20 Jahre, man irgendwann wird man dann ja auch Teil des Systems. Du bist ja nicht mehr frisch rein, gehst nicht mehr in die Sachen rein, machst nicht mehr Politik, wie du sie machen sollst, sondern du hast dich dann daran gewöhnt, wichtig zu sein. Und ich glaube, das, um das zu verhindern, als Selbstkontrolle zu sagen, ich begrenze mein Gehalt und ich mache es maximal 8 Jahre.
Und gibst dann der nächsten Generation den Platz.
Und dann kann es jemand anderes machen mit neuer Energie, genau.
Finde ich einen guten Ansatz. Wir haben eben über Diäten gesprochen. Kennen wir den? Hörst du mich?
Ja, und wichtig für deine Diät ist der Werbepartner der Woche.
Vitamin X Werbung.
Diese Folge wird präsentiert von AG1. Wenn ihr euch keine Bundestagsdiäten leisten könnt, haben wir trotzdem was für euch. Gabriel, was ist AG1 und wie nimmst du es gerade in Texas?
AG1 ist mein Lieblingssupplement für unterwegs, weil es tolle Vitamine, Mineralstoffe und Pflanzenstoffe kombiniert, um den Nährstoffhaushalt besonders in einem stressigen Alltag zu ergänzen. Und wenn ihr das jetzt abschließt, haben wir ein ganz besonderes Angebot für dich. Stimmt's, Gabriel?
Genau, wir haben zur Bundestagswahl das passende Angebot für euch im Start. Wie ist eigentlich bei dir mit Ernährung, Luigi?
Im Moment bin ich froh, wenn ich überhaupt zum Essen komme.
Und was isst du so im Alltag?
Du, ich esse Spaghetti, Pizza, Spätzle, Pasta, eigentlich alles. Ich liebe Würste, In allen Varianten, Formen und Farben.
Ist das gerade ein Outing hier an der Stelle?
Wie meinst du, als Fleischesser?
Ach so, ne.
Nein, nicht so gemeint. Und genau, ich mag eigentlich.
Aber weil alles. Du gesagt hast, Würste in allen Varianten, Formen und Farben, das klingt schon nach so einem Ding. Also, du wirst dich in Berlin auf jeden Fall wohlfühlen. Okay. Ein bisschen ins KitKat. Okay, Salim, er isst Würste in allen Varianten, Formen und Farben. Wo kann AG1 ihm da helfen?
Würste sind jetzt nicht gerade bekannt für ihren Ballaststoffgehalt, deswegen hilft es vor allem, um die guten Darmbakterien in Schwung zu bringen, hilft es diesen Bratwürsten, etwas Ballaststoffe hinzuzufügen. Und AG1 mit seinen unendlich vielen Pflanzenstoffen und Fruchtstoffen helfen dabei, die Ballaststoffmatrix zu ergänzen. Und wenn Luigi sich jetzt das Abo abschließt, bekommt er noch was dazu zur kalten Jahreszeit?
Achtung, 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 nur bis zum 28.02. auf drinkag1.com/vitaminx. Der Link ist hier überall angepinnt in den Shownotes bei Spotify, Apple, Deezer, YouTube und so weiter. Das Welcome Kit, 10 Travel Packs, eine Flasche Vitamin D3 und K2 und das gesamte Ding ist im Wert von über 86 Euro einfach on top. Kein Risiko, 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Und das Geilste an der ganzen Nummer ist, Luigi, wenn du jetzt im Bundestag einziehst, kannst du es schon mal mitnehmen, das schenken wir dir.
Danke.
Deine erste Ladung geht auf uns gratis. Und wenn ihr zu Hause wie Luigi sein wollt, wenn ihr nicht nur Abgeordneter sein wollt, sondern vielleicht auch in den nicht in den Bundestagshaushalt, aber den Nährstoffhaushalt eingreifen wollt, dann bestellt jetzt AG1 auf drinkag1.com/vitaminx. Hier unten ist der Link. Alle Details zu den einzelnen gesundheitlichen Vorteilen findet ihr beim Link hier unten in der Erklärung.
Vitamin X, Werbung, Ende.
Du hast eben von deiner Basis gesprochen. Du sagst, ich war in der Basis. Das klingt so ein bisschen, als wärst du so geheimagentenmäßig unterwegs.
Basis bedeutet für mich mit unseren erstmal linken Freunden, die in der Partei aktiv sind, zusammen.
Das heißt, auf Kommunalebene
quasi. Auf Kommunalebene, ne? Genau. Unsere Leute, die hier sind, die eigentlich die Arbeit machen. Man vergisst ja immer, man sieht ja immer die Politiker, die vorne dran sitzen und hier irgendwas erzählen oder reden. Aber während ich hier sitze und rede, habe ich ganz viele junge Leute, die gerade an Haustüren gehen, klopfen, Werbung für mich machen, die Plakate hängen, die Flyer verteilen, die Beratung machen, die Menschen unterstützen direkt ganz konkret. Und es sind nicht ich, die machen das alle ohne Geld, einfach so, weil die sich engagieren wollen für eine andere Gesellschaft, eine andere Zukunft. Auch für mich machen sie ganz viel Arbeit ehrenamtlich. Und deswegen ist es auch wichtig zu sagen, diesen Austausch zu haben. Das heißt, ich bin nicht gewählt dann irgendwie im Raumschiff Bundestag und habe dann keinen Bezug mehr zu denen, die hier on ground an der Basis Arbeit machen, sondern ich werde weiter an der Basis sein, im Austausch sein, mit den Leuten im Gespräch sein, um dann die Politik machen zu können. Sonst weiß ich ja gar nicht, was die Leute für Probleme haben und kriege nur mit im Bundestag, wer jetzt wo den besten Anzug sich kaufen kann und welcher Fahrer besser fährt und wo sie mit ihrer Bahncard hinfahren. Das sind dann nicht so die Themen, die mich interessieren, sondern ehrlich gesagt das, was die Menschen ganz normal, die jeden Tag aufstehen, arbeiten gehen müssen, betrifft.
Vielleicht noch zwei konkrete Fragen zur Linken. Die eine Frage, ihr wart ja früher sehr bekannt als hier Antifa, Molotow, linke Steineschmeißer. Ihr seid ja ein bisschen ruhiger geworden, oder? Ihr seid nicht mehr so, weißt du?
Ja, ich war erst gestern auf einer großen Demo in Stuttgart zu dem Terroranschlag in Hanau. Da war die Antifa dabei, da war Migrantifa dabei, da waren viele andere Gruppen dabei, auch schwarz gekleidet und gut dabei. Und ich muss sagen, ich bin auf den Antifa-Demos, wenn ich kann, wenn ich da bin, auch immer mit unterwegs und dabei. Und jetzt schmeiße ich keine Steine. Ja, weil ich das auch nicht eine Form der politischen Auseinandersetzung bin, nicht unabhängig davon. Aber ich bin oft da und filme auch, wenn die Polizei auf friedliche Demonstrantinnen einknüppelt und einschlägt und auch Sachen behauptet, die nicht stimmen. Ich filme das, ich mache da Fotos, ich thematisiere das, ich beantrage, dass der Polizeipräsident in den Gemeinderat kommen muss und sich rechtfertigen muss für irgendwelche Aktionen, die sie da betreiben.
Oder du genießt jetzt Immunität eigentlich, ne? Du genießt ja jetzt Immunität, das heißt, wenn auf dich dürfte man nicht mal einknüppeln jetzt.
Zum anderen kann ich jetzt ganz offiziell als parlamentarischer Beobachter bei Demos dabei sein. Das werde ich auch sicher nutzen. Das heißt, dort dann diesen Status nutzen und sagen, auf Demos unterwegs zu sein und darauf aufzupassen, dass die Polizei nicht dann doch halt einfach mal so einen Leute überbrät, wo es keinen Grund gibt dafür. Mhm.
Jetzt mal rein hypothetisch, wenn du jetzt in eine Straftat verwickelt wärst, bist du ab Montag immun sozusagen oder ab da, wo du gewählter Abgeordneter bist.
Genau, aber in der Regel ist es so, dass dann die Staatsanwaltschaft einen Antrag stellt auf Aufhebung oder Enthebung der Immunität und es wird meistens dann auch vom Bundestag genehmigt und bewilligt. Genau, diese Immunität ist deswegen da, weil sie garantieren soll aus der Erfahrung der deutschen Geschichte, dass nicht irgendein Imperator, Diktator wie Trump kommt und sagt, die Person kann ich nicht leiden, deswegen knasten wir den jetzt ein und dann kann das Parlament die Person schützen. Aber wenn es um Straftaten geht, keine Ahnung, Gewalt, Diebstahl oder irgendwas, Steuerhinterziehung, das ist eher das, was passiert an Straftaten im Bundestag oder irgendwelche Betrügereien mit Masken oder sonstigen Dingen, dann werden die Immunitäten auch in der Regel aufgehoben.
Dann noch die zweite Frage. Ihr seid ja nicht nur die Partei der kleinen Leute, sondern auch der kleinsten Leute in der Hierarchie irgendwie der Gesellschaft. Obdachlose, was wollt ihr mit denen machen? Jetzt hier gerade um die Ecke ist ja die Paulinenbrücke beispielsweise. Ich gehe da jeden Tag dran vorbei. Du kennst sie auch. Was wollt ihr konkret gegen solche oder für die Leute machen und wie wollt ihr das bekämpfen?
Naja, wir bieten, also auf der einen Seite haben wir unterstützen wir ein großes Netzwerk an Institutionen und Einrichtungen, die den Menschen, die wollen, die Möglichkeit bekommen, dass sie nachts übernachten können, schlafen können, sich aufwärmen können, duschen können, all das
finanziell. Das gehört zu dem, das ist doch ein gutes Angebot für dich, oder?
Das ist nötig und wichtig und das hat er überhört jetzt. Und das andere
ist... Wo ist er, frage ich mich, wo ist er?
Ist er noch da?
Hallo, Kabinett? Ja, ja, hallo, was? Hallo, was? Ja, klar und deutlich. Ganz Ohr.
Ganz normal.
Also wir unterstützen die Menschen, die eben unter der Paulinenbrücke leben, mit Sozialarbeit, mit dem Nötigsten, was man braucht. Wir setzen uns dafür ein, dass die Polizei die Leute nicht auch noch zusätzlich kontrolliert und unter Druck setzt. Wir unterstützen und finanzieren so Dinge wie das Medmobil. Das heißt, immer wieder geht
das da... Das Bettmobil.
Medmobil.
Ach so, ich dachte schon.
Genau, das Bettmobil.
Die Linke setzt sich für das Bettmobil ein.
Bettmobil, nee, das Medmobil.
Längere Fäden für Spider-Man,
die Linke. Die gehen dann hin und die kriegen dann Gesundheitsversorgung, medizinische Betreuung umsonst und werden da unterstützt. Und es ist aber auch so, dass wir Menschen respektieren, die sagen, sie wollen einfach auch auf der Straße leben. Die hat man nämlich auch. Also in Stuttgart müsste niemand obdachlos auf der Straße leben und übernachten. Wir haben ausreichend Einrichtungen, die Menschen aufnehmen würden. Aber es gibt auch diejenigen, die sagen, wir haben mit dem Staat, mit allen Einrichtungen, mit allen Institutionen abgeschlossen. Wir wollen auf der Straße leben. Das gibt uns die Freiheit. Das gibt uns, ist unsere Entscheidung. Und die respektieren wir auch. Und da versuchen wir dann auch Menschen zu unterstützen, zumindest dann, wenn es kalt ist und so kalt wird, dass es auch lebensgefährlich wird in der Nacht, dass wir dann den Menschen zumindest mit Wärmebus und anderen Dingen die Möglichkeit geben zu sagen, sie können übernachten, erfrieren nicht. Aber es gibt auch wirklich die Menschen, die...
Was ist der Unterschied zwischen dem Wärme- und dem Kältebus?
Weiß ich jetzt gar nicht, ehrlich gesagt. Kältebus, glaube ich, im Sommer.
Du meinst das gleiche, oder? Ich kenne nur diesen Kältebus.
Heißt ja Kältebus, Wärmebus, genau. Dann ist es der Kältebus.
Weißt du, was ich dachte? Dass so ein Saunabus vorbeischickt.
Nein. Mir geht es darum,
dass... Kältebus gegen die Kälte und noch ein Wärmebus für die,
ja, genau,
die auf Staatskosten.
Genau. Wobei, ehrlich gesagt, im Sommer in den USA gibt's solche Wärmebusse.
Die aber dann eigentlich Kältebusse
teilweise sind. Ja, weil da, wenn es heiß ist. Also du kannst auch an
Wenn es warm ist, gehst du in... Also du gehst in einen Wärmebus, um vor der Wärme geschützt zu werden, weil es da drin kalt ist.
Ja, genau.
Das heißt, der Wärmebus ist eigentlich ein Kältebus und der Kältebus ein Wärmebus.
Genau, so rum. Richtig. Habe ich jetzt Chaos verursacht. Aber genau, den Kältebus, also solche Dinge anzubieten und zu ermöglichen, da stehen wir an der Seite der Menschen. Genau.
Salim, hast du abschließend an Luigi noch eine Frage?
Nee, also wir wissen jetzt genau, was der Plan ist, weil Obdachlose gibt es dann ja eh nicht mehr, weil dieser Obdachlose bekommt ja 1400 Euro Grundeinkommen, oder? Haben wir doch richtig verstanden vorhin.
Richtig, genau.
Genau, den gibt es bald nicht mehr. Das heißt, also der Plan ist, damit ich es richtig verstanden habe, damit wir das richtig gelernt haben, ist, wir knöpfen uns diese dreckigen reichen Säcke vor, die das Geld es wagen, auf dem Konto zu lassen. Die kriegen da so viel Zinsen. Die
kämpfen gegen Zins und Zinseszins.
Wie hieß die Tante nochmal, die pro Minute Millionen kriegt?
Klassen.
BMW.
BMW-Erben,
genau.
Die BMW-Erben.
Die schnappen wir uns 75% auf ihr Vermögen. Das nutzen wir, damit wir quasi den Rest finanzieren, bis irgendwann keine Milliardäre da sind.
Genau.
Und dann Wärmebus. Wärmebus
für alle.
Einmal Full Circle gemacht. Ja. Du nimmst von der oben ich und packst in den Wärmebus.
Genau. Meine Stimme hast du, aber du musst mir einen Gefallen tun. Du musst doch auch wissen wollen, wer Nord Stream, wer glaubst du, hat es gesprengt?
Guck mal, Salim, du hast jetzt theoretisch ab übermorgen hast einen Verbündeten im Bundestag, der für dich
ist. Ich will das auch wissen. Habe ich ja vorhin gesagt, wenn wir die Möglichkeit haben und das geht, es kann auch sein, dass die beschließen, dass eine Fraktion einen Untersuchungsausschuss beantragen kann. Das ist, glaube ich, über die Geschäftsordnung auch geregelt. Wenn wir das machen können, dann fragen wir danach und versuchen, das rauszufinden.
Bitte, Bro, bitte, mach das, bitte.
Wenn du mit einer Partei, vielleicht noch drei, vier schnelle Fragen zum Abschluss, mit wem würdest du am liebsten koalieren? Oder willst du für immer in der Opposition bleiben?
Nein, ich würde schon mit SPD und Grünen dann koalieren.
Okay, nicht mit BSW, Sarah?
Nee.
Schon so ein bisschen die verflossene Ex, hat man keinen Bock mehr drauf.
Ja,
ne?
Zum einen das und zum anderen steht sie einfach auch ganz woanders. Also ich glaube, die ist einfacher mit der AfD, die koaliert eher mit der AfD, wie dass sie mit uns koalieren
würde. Die war zu lange im Saarland, ne?
Ja.
Das Witzige ist, ich komme ja von da, also meine Eltern kommen von da, also meine Mutter aus Berlin, Vater glaub aus dem Nachbarort von Lafontaine.
Okay.
Glaub mir, das war der größte Fehler von der Sarah, dass die eine eigene Partei aufgemacht hat. Wäre die in die AfD rein mit der Alice zusammen, die hätten schon 555% der Sitze. Also die beiden zusammen wären ja Crash-Combo. Also das war richtig unnötig, dass die sich bekriegt haben. Das war wie Trump und Putin, die zueinander gefunden haben. Unbesiegbar, das sind ja unaufhaltsam, wenn die zwei sich vereinen.
Also ja, also die müssen mal alles wie in einem Cartoon.
Als weißt Außenministerin, Alice Weidel als erste queere LGBTQ.
Gott behüte, sag ich dir. Staat Gott behüte, sag ich dir.
Ja, und in dem Fall sogar Gott verhüte.
Aber du musst herausfinden,
die soll sich nicht vorpflanzen.
Um Gottes Willen,
diese dreckigen Milliardäre.
Nein, die Sarah muss, wobei die muss nicht arbeiten. Die verdient zu viel Geld durch ihre Bücher. Genau, aber da würde ich auch wünschen, dass sie mal arbeiten müsste.
Aber die hat sich auch gut hochgearbeitet, ne? Die hat sich diese linke Ikone Lafontaine geholt.
Der war Berufspolitikerin.
Die hat sich am Lauf von seinen Eiern hat die sich hochgehangelt.
Ich will mir das gar nicht vorstellen. Das gehört zu den Dingen, die ich in der Politik...
Die Eier von Oscar Lafontaine.
Das ist nicht nur das, einfach auch diese zwei zusammen und alles. Das ist alles.
Aber die haben ja auch schon gebumst. Also ich meine, die sind ja in der Beziehung, als wenn die auch miteinander kopuliert haben.
Ich habe nur mal irgendwie eine Doku mal kurz einen Ausschnitt gesehen, wie die beiden auf dem Fahrrad sitzen und Fahrradtouren gerne machen.
Ja, aber eine Sahnlage ist auch schön.
Dann dachte ich, okay, ich schalte jetzt einfach weg. Ich will das nicht hören und sehen und mir keine Vorstellungen machen.
Ja, da wird der Lafontaine plötzlich zum Wagenknecht, ja, wenn er die Reifen wechselt.
Keine Ahnung.
Oh je, Alter. Also wir fassen zusammen, die Linke ist was für dich, wenn du diesen dreckigen Reichen an den Kragen willst, das Umverteilen für alle, 1400 netto für jeden Grundeinkommen,
kein Krieg.
Refugees, kein Mensch Krieg. Ist illegal.
Und keine Nazis.
Kein Krieg.
Kein Krieg.
Kein Krieg, keine Nazis, keine Waffen. Genau. Was war das Dritte?
Und wir fragen nach Nord Stream im Bundestag. Und wir fragen nach Nord Stream im Bundestag.
Fragen nach Nord Stream im Bundestag?
Jawohl, das ist mein Ding,
und,
bitte.
Und
koste es, was es wolle.
Welches Ministerium wäre deins?
Verkehrsministerium.
Verkehrsministerium?
Ja.
Krass. Das war ja offensichtlich, oder? Also der hat ja gar nicht zugehört, der Typ.
Ja, gut,
das war von Anfang an
dein Ich hätte Sozialministerium, hätte ich eher gesagt. Gelder umverteilen.
Ja, aber Verkehrsministerium wäre meins. Genau, wir haben dann ein paar andere.
Eine Frage, wenn FDP aus dem Bundestag fliegt, ja, ist dann diese Annegret Strack, Rheinmetall, Zimmermann auch obdachlos? Oder
nee, die ist im Europaparlament. Die ist im Europaparlament.
Da darf die noch weiter versauen.
Ja, bis zur nächsten Wahl, genau.
Fuck!
Ja.
Ja, die soll sich einfach selbst einen Panzer setzen, oder? Die soll einfach selbst mal an die Front.
Und dann sind irgendwann nur noch du, BSW,
bis wir auch nicht mehr, nur wir, weißt du, das musst du dir vorstellen. Ich setze mich dann auf den Platz, wo der Lindner vorsaß und mache Selfies und schicke ihm Grüße.
Geil. Ey, wenn nur noch du da bist,
Bro, wir haben viel besseres Kokain jetzt hier. Nee, aber das heißt, er hat ja eigentlich, weil wir sind ja eingestiegen, eigentlich mit dieser, wie bist du zur Linken gekommen? Und das war dieser Eminem-Move, ne? Dieses I'm sorry, Mama, I never meant to hurt you, but tonight I'm cleaning out my closet. Deine Mama hat Toiletten geputzt und dann bist du einmal komplett links gegangen, weil du gesagt hast, kann nicht sein, dass meine Mutter hier Toiletten putzen muss, um über die Runden zu kommen. Ich will was für die kleinen Leute machen.
Jeder.
So sind wir hier gelandet.
So.
Eigentlich, weil irgendwer zu hart geschissen hat eigentlich. Ne? Deine Mama hat die Toilette gesehen, du hast gesagt, nein, ich will nicht, dass meine Mama was sauber machen muss. Jetzt gehe ich in den Bundestag.
Genau.
Und wie lange bist du jetzt drin? 20 Jahre, 25 Jahre?
Im Bundestag?
Nein, ich meine in der Partei.
In der Linken, ja, fast 25 Jahre.
25 Jahre und jetzt noch 48 Stunden bis zur Bundestagswahl. Ihr könnt ihn reinwählen, wenn ihr in Baden-Württemberg wohnt und die Linke wählt.
Genau. Richtig, ne? Eigentlich überall, wo man die Linke wählt, aber in Baden-Württemberg stehe ich überall auf dem Wahlzettel mit der Zweitstimme. Das heißt, jede Zweitstimme für die Linke ist auch eine Stimme für mich, dass ich in den Bundestag komme. Genau, und in Stuttgart 1 kann man mich direkt wählen. Mit der Erststimme, das geht auch, da stehe ich direkt drauf.
Dann würdest du direkt einziehen, da wo jetzt Özdemir quasi sitzt auf dem Platz.
Genau, aber das, ja, mal gucken.
Genau. Also ich gehe mal zu 99% davon aus, dass du am Sonntag einen Anruf von mir kriegst mit Glückwunsch, du bist in den Bundestag eingezogen.
Ich freue mich drauf.
Über die Zweitstimme, wir drücken die Daumen. Gebrennt von dir noch was?
Ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich drücke dir die Daumen. Wirklich, wir gegen Nord Stream. Wir müssen das schaffen, Bro. Danke für deine wundervolle Beantwortung.
Gerne.
Und schick mal das Video den Habeck, damit er lernt, wie man Fragen beantwortet.
Und ich würde sagen,
ohne zu sabbern und zu schwitzen. Und ich danke dir auf jeden Fall für dein Kommen. Tolles Engagement.
Danke dir.
Nieder mit den Reichen.
Böser und pass auf, dass sie dich nicht deportieren in den USA. Das macht mir ein bisschen Sorgen.
Ich würde sagen, wenn es erleben... Wenn es dein Leben bis nächstes Jahr noch lebt, wir können ja wirklich mal machen, wir laden dich hier mit ein Jahr im Bundestag.
Gerne.
Du gibst uns ein Zwischenfazit, berichtest gerne, aus gerne. Berlin, wenn du mit unseren Stimmen eingezogen bist. Und ich würde sagen, Leute, das war's von Vitamin X. Gib mir den. Viel Spaß in Texas, Luigi, viel Spaß in Berlin.
Vielen Dank euch.
Und ich würde sagen, wir enden im Duett, wie wir eingestiegen sind, oder? O Partigiano. Portami via, o bella ciao, bella ciao. Ich habe gesagt ein Duett.
Duett, ich soll mitsingen.
Ja, klar. O partigiano, portami via, o bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano. Portami via, che mi sento di morire. Wählt den Mann am Sonntag. Das war's schon wieder im X. Ciao, ciao. Ciao.